Ich hatte nur Russisch leider.
Ah, cool. Dann mache ich mal, wenn ich mal einen russischen Whisky habe, weiß ich, wen ich anrufen kann.
Nee, auf keinen Fall, ich weiß nichts mehr. Es ist alles träges Wissen gewesen.
Aber der wird dann das Trovia
Das läuft, genau.
Ja, in Russland hast du dann so Matroschka-Fässer, weißt du, wo so ein ganz kleines Fass innen drin ist und dann werden die Fässer immer außen rumgepackt.
Bis hoch zum Portpipe.
Der Matroschka. Cool, eigentlich eine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn du immer zwischen den beiden Fässern noch so 20 bis 50 Liter Platz hast, dann hast du quasi die Innenwand und die Außenwand des anderen Fasses für die Reifung. Gar nicht mal so verkehrt. Du hast mich auf eine Idee gebracht.
Doppelte Holzkontakte. Fast.
Ja, genau. Das
So.
Matroschka-Fass.
Turboreifung, jawohl. Turboreifung in Russland. Ja, was meint der Jungs? Sollen wir starten?
Gerne.
Ja.
Ich bin bereit. Whiskys sind eingeschränkt. Durstig bin ich auch. Also von daher.
Dann legen wir los. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Jetzt ist es so, dass wir nicht nur allein über das Thema Whisky sprechen wollen heute mit euch. Wir haben einen Gast. Und der Gast ist ein ziemlich mutiger Typ. Ich weiß nicht, ob ihr erratet, wer das sein könnte. Also ich sage mal nur so zwei, drei Eckdaten aus seiner Vita. Der war Ranger in Afrika. Der war im Fernsehen und hat davon im Millionenpublikum im Privatfernsehen gekocht. Kein Scherz. Der hat diese unglaubliche heroische Aufgabe übernommen, Loch Lomond zu repräsentieren in Deutschland als Brand Ambassador, was ich für mit die größte Herausforderung halte. Aber da kommen wir nachher noch zu. Und als Viertes, in diesen doch nicht so einfachen wirtschaftlichen Zeiten hat er sich trotzdem dafür entschieden, als unabhängiger Abfüller unterwegs zu sein und mit extrem verrückten Fassprojekten seine Kundschaft, seine Whisky-Freunde, seine Maltheads zu beglücken. Wisst ihr, wen ich meine, liebe Zuhörer? Liebe Hörer dieses Podcasts? Wer kann das sein? Tim, komm, lüfte mal das Geheimnis. Wen haben wir heute zu Gast?
Herzlich willkommen, lieber Sebastian Büssing.
Hey!
Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf bei euch. Es ist eine große Ehre und besonders nach dieser tollen Ankündigung.
Entschuldige, das musste irgendwie sein. Ich weiß auch gar nicht, ob diese ganzen Sachen so bekannt sind, ob das sowieso jeder weiß, der irgendwie mal ein Whisky-Botschafter in der Hand gehabt hat oder ob ich jetzt so hier die, zumindest im ersten Teil, die Geheimnisse ausgeplaudert habe, die du ansonsten nur vor einem Millionenpublikum im Fernsehen mal gesagt hast oder so, oder?
Die großen Geheimnisse.
Oder bei den Ruhrnachrichten oder sowas mal irgendwie. Also wenn man dich googelt, findet man ja doch ein paar Hinweise auf dein Leben. Und das haben wir natürlich vorbereitend gemacht. Jetzt nicht so intensiv wie beim Neo-Magazin Royal, dass man die Leute komplett durchleuchtet, aber wir haben zumindest mal uns ein, zwei Sachen angeschaut, um einfach zu sehen, was du bisher so getrieben hast.
Das ist ein bisschen was auf jeden Fall. Genau. Und jener, der sich das perfekte Dinner angeschaut, der weiß auf jeden Fall sehr viel, glaube ich, über mich. Und dass ja nicht nur Whisky eine Leidenschaft von mir ist, sondern auch das Reisen und das Kochen. Und ja, Genuss ist bei mir definitiv an Stelle Nummer eins, muss ich sagen.
Sehr schön, da teilen wir ja alle drei auf jeden Fall schon mal was. Denn ich glaube, Olli und ich sind definitiv auch in jeglicher Hinsicht Genussmenschen. Und ich denke einfach, auch wenn man sich einmal mit so einem Thema befasst wie Whisky, das zieht sich dann weiter, weiß nicht, ich kaufe inzwischen irgendwie auch nur noch Kaffee zum Selbermalen und sowas. Das in allen Bereichen der sag mal, Lebensmittel zumindestens und auch, es geht sogar bis Technik und so weiter, schaut man dann automatisch auf Genuss, auf schöne Sachen und auch auf Qualität irgendwie, ne?
Ja, da stimme ich dir voll zu. Also das zieht sich, seitdem man Whisky begeistert ist, wie bei dir auch im Kaffee und allen anderen Dingen, zieht sich das so wie so ein roter Faden durchs Leben, muss ich sagen.
Sehr schön, sehr schön. Du bist, wir haben ja die Anspielstationen jetzt so ein bisschen genannt, so die wichtigsten oder die ich am lustigsten eigentlich fand. Kennengelernt habe ich dich, du kannst dich bestimmt nicht mehr dran erinnern, oder da habe ich dich das erste Mal gesehen und da haben wir miteinander geschnackt, Anfang des Jahres auf der Hanse Spirit. Da haben nicht ja 1000 Leute, irgendwas, 1000 Leute verarztet in den 3 Tagen, von daher gar nicht schlimm. Ich hatte vielleicht sogar ein Bart oder so, keine Ahnung, wer weiß, jetzt bin ich glatt rasiert, von daher eher schwierig. Aber da bin ich mit einem Kollegen am Stand bei dir vorbeigelaufen und habe, wie das so meine Art ist, so ein bisschen über Loch Lomond abgelästert und geketzt. Und da bist du, hast du die Brust breit gemacht und bist dann gleich so zu uns hingestiefelt und hast gesagt, Jungs, das ist eine Herausforderung für mich. Wenn ihr Bock habt, lasst euch überzeugen, dass Loch Lomond auch wirklich geile Sachen machen kann. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, also eine Herausforderung scheuen wir nie. Ich würde nie sagen, niemals nie oder so, ne? Habe ich aber bei James Bond gelernt mal. Nee, wir machen das. Und dann hast du uns ein Mini-Line-Up von 4 kleinen Drams eingeschenkt, jedem. Und dann haben wir uns da in so ein Loch Lomond 20 Minuten reinbegeben an deinem Stand. Und das war richtig lustig. Ich weiß nicht mehr genau die einzelnen Stationen. Ich weiß, wir hatten irgendwas mit Madeira zwischendrin. Und wir sind geendet auf dieser Golferflasche. Irgend so eine riesen Schatulle war das. So die Protzflasche von Loch Lomond. So, das war so das Finale.
Die damalige Protzflasche, genau. 21 Jahre.
Ja, der war schon gut. Ne? Auf jeden Fall fand ich das total klasse. Und das ist mir auch total hängen geblieben. Weil, ich bin halt so ein gebranntes Kind, habe da nicht so viel gute Erfahrungen mitgemacht mit Loch Lomond. Aber mir wird von vielen Seiten immer erzählt, das ist heute was ganz anderes. Ne? Und ob das der Jens aus Delitzsch ist oder wer auch immer, wen du fragst, der sagt immer, Loch Lomond, nee, die machen gute Sachen mittlerweile. Und ich mal, okay. Und deswegen fand ich das cool.
Wobei man ja nicht sagen muss, mittlerweile, also klar, die haben natürlich auch viel umgestellt zu den Zeiten, dass wir jetzt auch einen anderen 12 Jahre alten Whisky konsumieren können als damals zum Beispiel diese blaue Dose, die viele abgeschreckt hat, wo man vielleicht auch mal, wie du vielleicht, schlechte Erfahrungen mitgemacht hat. Aber es gibt auch richtig schöne uralte Geschichten, so 30, 35 Jahre alte Whiskys von Loch Lomond, wo ja auch nicht alles falsch gemacht worden ist früher. Und da sieht man, dass man damals schon recht gute Fässer hatte, dass man nur kein Hauptaugenmerk auf dieses alte Zeug gelegt hat, sondern lieber gerne junge Sachen abgefüllt hat. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil wenn man so ein bisschen recherchiert, gibt es unabhängige Abfüller wie Whisky Doris, die haben 28 Jahre alten Loch Lomond, oder unter dem Namen Old Ross Du gibt es richtig tolle Abfüllungen, und da muss man einfach mal ein bisschen stöbern, die kriegt man sogar auch noch für kleines Geld. Wenn ich sage 28, 30 Jahre, dann denke ich heute, was weiß ich, an McKellen für 1000 noch was Euro. Da kann man schon bei alten Loch Lomonds schon um die 150, 200 Euro ganz gute Tropfen bekommen.
Oh, da bin ich gespannt auf jeden Fall. also ich habe schon ab und zu mal auch Olli immer so ein bisschen zu überreden versucht. Es gibt zum Beispiel auch ein ganz nette Loch Lomonds von Cane Heads. Die haben immer mal wieder richtig schöne Sachen, genau das Gleiche. Ne? Die sind fast stark, die haben ordentliches Alter, paar 20 Jahre und wirklich günstig zu haben. Und da habe ich auch schon den einen oder anderen schönen Treffer gehabt.
Also die von Cadenets habe ich auch bei mir zum Beispiel zu Hause, die beiden 21 Jahre alten. Die sind unglaublich gut, muss ich sagen. Schön reine Bourbonfassreifung. Also da kann man eigentlich nichts verkehrt mitmachen, wenn man so klassische Whiskys gerne mag.
Definitiv. Das macht Spaß. Und du hast uns ja auch ein paar Sachen mitgebracht heute.
Genau. Und wir sind gerade beim Thema Loch Lomond.
Ich wollte gerade sagen, es war jetzt wirklich auch nicht geplant, aber ich habe gerade rüber geguckt. Und da steht ja einer. Erzähl mal was dazu.
Ja, also ihr seid einer der ersten Leute überhaupt in Deutschland, die diesen Whisky jetzt verkosten dürfen. Und zwar hat das mit der aktuellen Situation zu tun. Leider okay. Messen und so finden nicht statt. Und es gab ein Brand Refresh bei Loch Lomond, und zwar zum 1.10. in Deutschland. Und da kamen unter anderem 3 neue Whiskys auf den Markt. Unter anderem der jetzt, den ihr im Glas habt, der 14 Jahre alte. Dann gibt es noch einen 21 Jahre und einen 30 Jahre alten. Und die sind quasi in der Core-Range neu. Und der 14-Jährige ist ein richtig spannender. Ich weiß nicht, ob der Name Inchmarron euch was sagt.
Mhm. Ja.
Ja, das sind ja die fruchtigen Whiskys von Loch Lomond ohne Rauchmalzanteil aus der Straight Neck Pot Still. Und da nur der hohe Anteil, also quasi der beim Mittellauf, der sogenannte High Cut, wo die fruchtigsten Destillate rauskommen, also die höchsten Esteranteil haben. Und die werden als Inchmarron bei Loch Lomond abgefüllt. Und das ist jetzt so ein Punkt, durch das Brand Refresh möchte man gerne von Inchmarron, Inchmoran und Co. weg, sondern das ist alles nur noch Loch Lomond. Und deswegen steht jetzt auf dem 14er auch nur noch Loch Lomond drauf. Und der kommt aber aus dieser Straight Neck Pot Still und bekommt nochmal ein Finish in Limousin-Eichenfässern. Und das ist halt das Besondere, dass zu diesem fruchtigen Charakter durch die Limousin-Eichenfässer noch so eine schöne würzige Zimtnote mit dazu kommt. Und es steht auch vorne auf dem Etikett, man ist da hinzugegangen und hat bei den ganzen Core-Range-Abfüllungen zwei Hauptaromen quasi auf das Etikett geschrieben. Und bei dem steht ja zum Beispiel mit dabei Fruit and Cinnamon. Also so, dass man es auf jeden Fall auch schön erkennen kann. Und wenn man halt vor dem Loch Lomond stand, sieht, alleine schon am Etikett erkennen kann, okay, da ist rauchig, das ist würzig, das ist fruchtig, so dass man am Anfang erstmal nicht viele Worte verlieren muss, sondern dass der Konsument schon mal anhand von zwei Aromen entscheiden kann, mag er's nicht.
Ich habe gerade meine Nase reingehalten und ich muss sagen, wow.
Wow.
Also ich bin wirklich überrascht. Ich habe bei Loch Lomond wirklich sehr, sehr häufig eine bestimmte Note gehabt. Die hat mich immer so ein bisschen auch an naja, was Chemisches, was ich irgendwie nicht wirklich beschreiben konnte, erinnert. Ich habe mal beim Peter Moser FOSM Blind Tasting mitgemacht und er hatte auch die ältere Range von Loch Lomond gehabt und ich konnte jeden Whisky irgendwie bestimmen, weil da war überall die gleiche Note drin und ich wusste sofort, das ist Loch Lomond. Also das habe ich auch blind hingekriegt, aber hier, wenn ich den blind verkosten würde, da würde ich eher ich würde auch Richtung westliche Highlands irgendwie gehen, aber würde auf keinen Fall zu Loch Lomond kommen. Also
ich finde es auch, das ist eine echte Fruchtbombe. Ich kann jetzt ehrlicherweise gar nicht genau sagen, im Moment noch nicht, was ich da genau rieche an Früchten. Es sind helle Früchte, es ist aber auch irgendwie ein bisschen dunklere Früchte dabei. Es ist irgendwie so ein Kompott mit dem Cinnamon, ja, vielleicht so ein bisschen eingekocht sogar und mit so einem Stich Weihnachtsgewürze drin. Aber die Nase ist wirklich richtig nett. Ich bin auch begeistert. Echt schön.
Das freut mich. Ja, das ist halt immer das Tolle, wenn man halt für Loch Lomond als German Brand Ambassador unterwegs sein kann. Wie du schon sagst, das ist halt eine riesige Herausforderung gewesen. So das, was du vorhin einleitend erklärt hast. ja, wir haben uns bei der Hanse Spirit gesehen und direkt so, oh nein, Loch Lomond. Und ich lasse mich gerne quasi eines Besseren belehren, in Anführungsstrichen, oder positiv davon überraschen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an meine erste Messe erinnern. Und zwar war das im Mai die Just Whisky in Oberhausen. Das war meine erste Messe für Loch Lomond. Letztes Jahr im Mai. Und das ist so die Messe, würde ich sagen, mit dem größten Nerd-Anteil, die es eigentlich gibt, also oder wo ich auch unterwegs bin eigentlich. Weil ich würde sagen, 90-95% sind so absolute Maltheads, die man eigentlich nur begeistern kann mit Single Cask, besondere Abfüllung, am besten 35 Jahre alt und keine Ahnung. Es muss was ganz Besonderes sein. Und ich stand direkt am Eingang und wirklich über 95% aller Leute, die reingekommen sind, oh Gott, Loch Lomond, bleib mir weg damit. Und ich konnte jeden irgendwie an den Stand holen. Komm, probiert erstmal, ich lade euch auf den Drum ein. Das hat mit dem nichts mehr zu tun, was ihr früher kennt. Und ich sag mal so, ich war fast mit allen Produkten auf der Messe ausverkauft. Also so schlecht kann es den Leuten nicht geschmeckt haben, dass das keine guten Produkte waren. Und das freut mich halt auf jeden Fall, dass man halt jetzt mit Preis und auch Geschmack auf jeden Fall definitiv punkten kann.
Erklär nochmal bitte ganz kurz diesen Produktauftritt mit Inchmoen und Inchmurren und Peated, Non-Peated und was ist jetzt nach dem Redesign jetzt die neue Vorgehensweise? Kannst du das nochmal ganz kurz aufdröseln?
Ja, ja, klar. Also viele Kunden hat es einfach verwirrt. Du hast dick irgendwo auf einer Flasche Inchmoen stehen, da kam gar nicht so richtig raus. Ist das eine eigenständige Brennerei oder wie auch immer? Oder du hast Inchmoen darauf stehen, das ist ja die rauchige Variante. Die Leute waren halt immer so ein bisschen verwirrt. Kommt das aus einer anderen Brennerei oder wie auch immer? Und da haben wir lange zusammengesessen, wie wir das den Markenauftritt anders gestalten können, dass wir zwar trotz alledem für die eingefleischten Fans noch einen Unterschied erkennen können. Also wir haben immer noch die sogenannte Island Collection, weil Inchmoen, Inch heißt Insel, Moen heißt Gras und Moen heißt Peat, sodass man diese Island Collection in den 12 Jahren immer noch hat, aber dass erstmal dick Loch Lomond überall draufsteht, dass wir verschiedene Farbunterschiede haben und dass die Hauptaugenmerke Inchmoen ist fruchtig, vorne auf dem Etikett steht, Loch Lomond selber ist würzig, ausbalanciert und Inchmoen ist rauchig. Und da steht halt eben Fruit, es steht Wellly Balance und es steht Peat and Smoke mit dabei. Und so, dass man alleine schon diese drei nur von diesen Hauptgeschmackskomponenten unterscheiden kann. Und dann, wenn man dann die Verpackung umdreht, dann ist noch so eine Insel da drauf und dann steht halt dann der Namensgeber für diese Flasche halt mit da drauf. Aber Hauptaugenmerk geht dahin, dass man als Konsument weiß, ich konsumiere nur Loch Lomond und nicht irgendetwas anderes.
Das heißt aber, es gibt dann sozusagen drei Zwölfjährige in Zukunft?
Die gab es schon immer, die gab es auch, als wir uns
kennengelernt haben. Ja, aber jetzt heißen die halt Loch Lomond 12 und dann steht drunter Peated oder Loch Lomond 12 Fruity. So muss ich mir das dann vorstellen.
Okay. Genau, und die haben eine andere Farbe, das Etikett. Mhm. Und da kannst du die schon mal auseinanderhalten.
Okay, und der 14-Jährige, den wir jetzt haben, ist der Inchmurrin, der alte, also der Fruity, 14-Jährige. Und dann gibt es auch noch einen 14 Peaty oder...
14 ist nur das Bindemitglied, deswegen steht da auch nichts mit Inchmurrin oder sonst was mehr drauf, sondern das ist einfach nur die frühere Machart, dass man wirklich nur die Straight Neck hatte, nur den High Cut, wo die fruchtigsten Ester mit dabei sind. Der 14er ersetzt quasi den Madeira, den du auch auf dem Stand probiert hast. Das war ja Inchmurrin Madeira, dass man die Leute quasi nicht mehr irritiert und anstatt Madeira, um was Neues mal rauszubringen, hat der halt einen Finish in Limousin-Eichenfässer aus Frankreich bekommen. Weil Loch Lomond ja eine von nur vier Brennereien ist, die eine eigene Küferei hat, also kann man natürlich auch seine Schätze einfach mal ausspielen und da mal tolle Limousin-Eichenfässer aus Frankreich und die hat man für diese Standardabfüllung jetzt benutzt und gibt dem Ganzen einmal 6 Monate oder einmal 12 Monate, je nachdem, ob First Fill oder Second Fill, gibt man den Destillaten hier ein Finish mit.
Okay, ich muss jetzt trotzdem mal probieren.
Gerne, ich will doch hoffen. Also die Nase war gut, wie der Geschmack ist.
Zum Wohl. Ich habe gerade schon zum zweiten Mal geschnuppert. Ich habe zwischendrin, als ihr gerade geschnackt habt, kurz probiert. Ja, auch auf der Zunge super gut. Total fruchtig. Erinnert mich weiterhin jetzt eher auch so in Richtung nördliche Highlands ein bisschen. Es ist so eine helle Frucht, ein heller Pfirsich vielleicht. Und wird aber auch so angenehm holzig gegen Ende. Und wenn man danach nochmal riecht, dann ist das eine Explosion in der Nase. Es ist wirklich eine extreme Fruchtbombe. Wahnsinn. Also macht wirklich richtig, richtig Spaß. Und ich bin wirklich begeistert gerade so ein bisschen. Ich grinse gerade. Ich weiß nicht, ob man das hört.
Man hört das Grinsen bis hierhin.
Ja.
Ah, das freut mich, weil so ging es mir auch. Also wir haben den im März haben wir uns als komplette Brand-Ambassadore von der ganzen Welt, da waren Leute aus Südafrika und Co. waren halt mit dabei. Wir haben die neuen Qualitäten getestet und wir haben uns alle auch sofort in den 14 Jahre alten verliebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz oft steht man ja vor seiner Whisky-Vitrine und überlegt sich so, was schenke ich mir heute Abend ein? Und jetzt, wo es so wieder leicht so regnerisch wird und noch nicht quasi schneit oder ganz kalt ist, ist das so ein, wenn ich keine Lust auf Rauch habe, ist das genau mein Ding. Ich habe Frucht, ich habe Würze, ich habe alles eigentlich mit dabei. Erwärmt schön, finde ich, hat so eine leichte wärmende Komponente noch mit dabei, wenn man den schluckt. Also ich habe mich auch genauso wie du in den verliebt. Das sage ich jetzt mal unabhängig als Nicht-Markenbotschafter, sondern einfach als reiner Whisky-Genussmensch, finde ich, das ist ein tolles Produkt einfach.
Der hat in dem Moment, wo der sozusagen den Mund passiert hat und runtergeschluckt ist und wärmend, wie du richtig sagtest, ne, so irgendwie den Hals runterläuft, da bekomme ich schon auf der Zunge so eine ganz tolle Würze mit so einem Hauch Bitterkeit, aber nicht bitter im Sinne von unangenehm, sondern so einer ganz leichten bitteren Würze, die so ein bisschen schokoladig ist oder kakaoig ist zumindest. Also wirklich super schön. Richtig gut. Toll.
Sehr schön. Das freut mich.
Leute, was würdet ihr denn?
Und mal so eine Frage, was würdest du für so einen Whisky ausgeben?
14 Jahre, der hat 46%, oder?
Genau, 46%, nicht gefärbt, Limousin-Eichen-Finish.
Ja, 60 Euro.
Ich verkaufe den Karton.
Nee, ich glaube, 14 Jahre gefinisht, da bist du bei irgendwie 60 Tacken.
Wenn es reicht.
Nicht mit 40%. Ja gut, als Originalabfüllung sind ja mittlerweile ein bisschen günstiger, aber das fände ich jetzt einfach nur von dem, was ich im Glas habe und jetzt nicht beachtend, was jetzt der Brand so verlangen würde ich sagen, ist 60 Euro ein fairer Preis.
Ja. Ich glaube, wir werden uns hier am Markt auf so 47, 90 werden wir uns einpendeln mit dem Whisky. Also finde ich einen sehr fairen Preis für das Produkt, was man da im Glas hat. Und ich finde auch, dass der noch einen schönen, wie du schon sagtest, wenn der die Zunge passiert hat, kommt so dieses Würzige, tritt ein. Und ich habe den immer noch im Mund. Also ich habe jetzt bestimmt vor 2 Minuten habe ich meinen Nipper schon weg gehabt und der bleibt schön würzig, fruchtig am Gaumen. Also da haben wir ein bisschen was von, auf jeden Fall.
Am besten gefällt mir auch, wie gesagt, nach dem Trinken die zweite Nase. Dann ist so der Mundraum schön benetzt und dann riecht es alles nochmal viel, viel intensiver. Und es ist so eine Fruchtbombe. Super, super, super.
Freut mich.
Ist der schon erhältlich oder kommt der erst noch?
Tendenziell ist der jetzt schon, also offiziell seit 1.10. quasi in Deutschland gelauncht. Ich weiß nicht, wie die einzelnen Fachhändler sich jetzt schon ausgerüstet haben oder was sie noch von der Altware vor dem Brand Refresh natürlich stehen hatten. Aber viele Händler gehen natürlich dahin und sagen, okay, von dem alten 12er habe ich jetzt noch was bei mir stehen, da brauche ich jetzt nicht das neueste Design, aber den 14er und den 21er zum Beispiel, den liste ich jetzt schon mal. Also ich gehe davon aus, dass bei euch in der Umgebung bestimmt schon der ein oder andere davon eine Flasche bei sich stehen hat.
Das kann gut sein. Also
ich scroll mal gerade so die, ja, der ist in den Shops schon da irgendwo.
Na, guck. Ja, okay. Ja. Auch wenn, ich sag mal, Leipzig ist ja mit Whisky-Shops eher mäßig bestückt. Ja. So, mal schauen. Das ist immer so ein Ding, ne? Dann eigentlich müsste man hier in Leipzig einen Whisky-Laden aufmachen. Sowas gibt's noch nicht. Mal gucken.
Ja, ganz richtig ist das nicht, lieber Tim. Ganz richtig ist das nicht. Es gibt schon Whisky zu kaufen hier in Leipzig, so ist es nicht.
Es gibt aber keinen reinen Whisky-Laden, darum geht's doch.
Das stimmt.
Also, ich habe schon gehört, 2021 Whisky-Laden eröffnet in Leipzig mit namens Dramgood.
Ja.
Sehr der Podcast gut. Um Whisky-Laden. Hören Sie herein.
Sehr gut. Sehr gut.
Sehr schön. Ja, ich bin durstig. Wollen wir ein Gläschen weiter wandern? Weil ich habe euch ja so eine kleine Range hier aufgebaut. Lasst immer so ein bisschen was von den Whiskys auf jeden Fall im Glas drin, dass wir auch nochmal zurückschnuppern und zurückschmecken können, weil die, ich glaube, von dem Line-Up, was ihr heute vor euch stehen habt, können die Whiskys unterschiedlich eigentlich gar nicht sein. Also ich wirklich von den Geschmacksnuancen, von dem Finishes, von dem Ausgangsdestillat ist das alles komplett unterschiedlich. Also wir sind hier quasi bei so einem Welt-Whisky-Tasting, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ich würde gerade sagen, so eine kleine Europareise, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir mal von Schottland nach Deutschland, würde ich sagen.
Ja, du musst das entschuldigen, lieber Sebastian, wir sind halt irgendwie Quatschtüten, ne? Das dauert hier immer alles länger. Wie gesagt, wir sitzen ja normalerweise irgendwie zusammen und fachsimpeln dann Faseln und dementsprechend kommen wir dann immer von Höchstchen auf Stöckchen. Das macht so ein bisschen auch den Charme des Podcasts aus. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Ich finde das grauenhaft. Das ist ja genau das, was Whisky ja eigentlich auch ausmacht, ne? Dass man halt einfach beim guten Tropfen fachsimpeln kann oder auch einfach sich schöne Geschichten erzählen kann und Leute verbindet. Und das finde ich halt auch einfach ganz, ganz toll. Und ich hab mich auch schon sehr, sehr häufig einfach erwischt, sei es auf Messen oder auch im Pub, dass man selber gar nichts trinkt, aber den Leuten zuhört, die gerade irgendwie genießen, weil die einfach tolle Geschichten erzählen. Man wird redselig und ist einfach ein tolles Genussgetränk.
Amen. Nee, ist wirklich so. Das ist, ich glaube, das ist auch so die Essenz. Das sagen wir auch relativ häufig und kommt uns ja auch dann immer wieder, vielleicht auch dann eher zu einer späteren Podcast-Minute, da werden wir auch so ein bisschen, dass wir dann uns nochmal bewusst werden, dass das eigentlich, was das für ein cooles Hobby ist, ne?
Definitiv. Ah, und da bin ich halt noch ein bisschen glücklicher, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Das ist das schönste Geschenk, was man eigentlich haben kann, dass man seine Arbeit liebt.
Ja, definitiv. Aber stelle ich mir manchmal vielleicht auch, obwohl, kommt drauf an. Also kann ich mir schwierig vorstellen, aber natürlich der Großteil ist, glaube ich, so wirklich, dass das echt richtig, richtig cool ist.
Was stellst du dir schwierig vor?
Naja, dass Whisky ja aktuell ein Hobby ist und wenn ich sage, ich habe jetzt keinen Bock auf Whisky, ist auch kein Whisky, aber wenn ich dann vielleicht sage, okay, jetzt fühle ich mich nicht danach und ich muss aber jetzt präsent sein, muss über Whisky reden können, ich muss das vertreten und immer natürlich on sein, Aber das ist mit allen Dingen, die in Richtung Vertrieb gehen, so. Ich bin Lehrer, das ist genau das Gleiche.
Richtig. Ich habe keinen Bock auf euch, heute gibt es keinen Unterricht.
Genau.
Wir machen Film an, das geht immer.
Genau, so ungefähr. Nee, aber was hast du denn noch Schönes mitgebracht?
Der zweite Whisky kommt aus Deutschland, gar nicht ganz so weit weg von meinem Heimatort. Und das ist die zweite Marke, für die ich Brand Ambassador bin. Und zwar ist das der McRaven von der Sauerländer Edelbrennerei.
Sehr cool.
Ganz was anderes.
Ja. Was ganz anderes.
Ich hatte mal ein Sample von der fast starken Version von McRaven. Ja. Und da muss ich sagen, das war auch wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, das wird in Deutschland produziert? Krass.
Genau, also ich habe mal 2008, 2009 habe ich mal ein Jahr lang für einen Whisky-Blog ganz viele deutsche, ich sage jetzt mal bewusst, Destillate testen dürfen, die mir zugesandt worden sind, wo ich dann darüber berichten durfte, teilweise musste. Und ich habe halt viele Brennereien angeschrieben und gesagt, so ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Sample zuschicken würdet. Ich würde gerne über eure Brennerei berichten. Viele waren ganz neu auch mit dabei. Und ich habe aber auch von vornherein gesagt, ich werde absolut todehrlich sein und da halt auch sagen, ob das was handwerklich Gutes ist und nicht. Und es waren echt sehr, sehr viele Sachen dabei, die nicht ganz so angenehm waren, muss man einfach sagen. Und was von dem klassischen Whisky, was man so halt mit Schottland und Irland vergleicht, nicht viel zu tun haben. Ich muss aber sagen, so in den letzten 3 bis 5 Jahren hat sich sehr, sehr, sehr viel getan, was Qualität und Co. anbelangt. Und also mittlerweile trinke ich sehr, sehr gerne deutsche Whiskys, muss ich sagen. Also da muss ich die Fahne einfach mal auch mal generell für den deutschen Whisky hochhalten, weil es wirklich viele gute Brennereien mittlerweile gibt, die ihr Handwerk verstehen und gute Fässer haben und nicht einen Obstler destillieren, sondern wirklich auch einen Whisky in die Flasche, ins Glas bringen.
Sag mal bitte 2 Sätze zu dieser McRaven Distillerie. Sauerländer Distillerie, sorry.
Genau, die Sauerländer Edelbrennerei ist quasi auch ein Familienunternehmen, noch, ich sag mal so, im Vergleich zu St. Kilian oder so, sehr, sehr klein natürlich. Aber ich würde mal sagen, man von der Produktionsmenge ist man so in den Top 20 auf jeden Fall in Deutschland unterwegs. Und das Besondere bei der Sauerländer Edelbrennerei ist, dass sie ein sogenanntes Pre-Finish bei der Standardabfüllung, die ihr jetzt im Glas habt, macht. Und zwar kommt der New Make erst für ein Jahr in ein Bordeaux-Rotweinfass und kommt dann erst für 2 Jahre in ein First Fill Bourbon-Fass. Und das ist halt so besonders, viele machen es genau andersrum und machen erst Bourbon-reif und geben dann ein Finish in Rotwein, Portwein oder sonstigen Fässern. Aber wenn man so ein bisschen sich mit Chemie und so weiter natürlich auch auseinandersetzt, weiß man, okay, der New Make kommt mit 63,5 ins Fass. Und dann passieren natürlich ganz, ganz andere Dinge, als wenn er jetzt schon 2 Jahre in einem Bourbonfass gereift ist. Da hat sich schon chemisch was entwickelt. Und dann packe ich es in ein Rotweinfass. Und so haben die Jungs da wirklich ein einzigartiges Destillat hergerichtet. Und ich finde, man hat echt tolle Noten von Beeren, man hat tolle Noten von Schokolade, von trotz alledem von dem Bourbonfass. Diese vanilligen Noten sind mit dabei. Also ich mag den sehr gerne, muss ich sagen. Und ist natürlich was ganz anderes als Whisky Nummer 1, den wir jetzt hatten, aber braucht sich definitiv nicht verstecken.
Ich finde, der hat auch irgendwas Gemüsiges. Kein Scheiß.
Inwiefern?
Ich weiß nicht, so also grünes Gemüse.
Welches Gemüse?
Ich weiß nicht, so irgendwie so Wurzelgemüse, Bohnen, irgendwie sowas. Aber nicht gekocht oder sowas, sondern so frisch.
Ja, diese Süße davon oder was?
Ich weiß es nicht, bin mir noch nicht so sicher. Ich habe irgendwie Bohnen. Nein, Bohnen habe ich nicht. Es ist irgendwie was Grünes. Ich habe irgendwie was Grünes hier im Glas. Vielleicht sage ich das mal so. Ich kann das aber gerade auch nicht so wirklich definieren, weil ich sowas auch nicht öfter habe. Ich finde, der ist auf jeden Fall sehr eigen. Vielleicht interpretiere ich diese Eigenheit, die ich nicht so richtig mit ich sage jetzt mal, den klassischen Schotten oder Iren oder irgendwas so in Verbindung bringen kann. Vielleicht dicht sich das gerade so in den Gemüsegarten. Ich weiß es nicht. Ich finde es jetzt aber auch nicht, also es war jetzt nicht negativ gemeint, ne? Also sondern, aber das ist für mich so eine Note, die sticht irgendwie so ein bisschen raus. Aber du hast recht, er ist fruchtig, er hat auch Vanille und er hat auch, finde ich, schon in der Nase so ein bisschen Holz, Eiche.
Und halt Gemüse.
Irgendwie wird, ja, sorry. Vielleicht kriege ich das noch hin irgendwie.
Ich finde das genial. Nehmen wir mal einen Schluck, vielleicht geht dann dieses Gemüsige einfach weg. Prösterchen, ne?
Slange. Ach so, wir sind ja in Deutschland, da können wir Prösterchen sagen, das ist ja wirklich so. Ja, ich finde es an sich auch ganz, ganz witzig mit der Brennerei. Mir ist die immer aufgefallen durch ihre Werbung im Whisky-Botschafter. Die haben nämlich so einen ganz witzigen kleinen Raben, der wird, glaube ich, von... Ich glaube, das ist irgendein Künstler, ne, der den mal entworfen hat und der im Endeffekt jetzt jede Flasche ziert. Man kann da irgendwie auch Merchandise und sowas kaufen. Und der ist mir immer irgendwie als erstes aufgefallen, bin ich immer auf der Seite irgendwie hängen geblieben und habe geschaut, so, okay, was ist das? Und fand an sich den Ansatz von den Sauerländern ganz cool, weil ich glaube, da stand auch irgendwo mal dabei, dass die wirklich auch die Gerste, die in den Whisky kommt, nur aus dem Sauerland verwenden. Ist das richtig?
Ja, also die lassen sich natürlich die Maische aktuell noch liefern. Also die sind jetzt nicht, können leider nicht selber das Getreide ernten und so weiter, aber ja. Die Brauerei, die Maische liefert, die bezieht auf jeden Fall aus der Region auch das Getreide her. Mhm.
Ja, das hatte ich irgendwo gesehen. Während ich kurz gequatscht habe, habt ihr probiert, jetzt probiere ich mal.
Ja, mach das bitte. Also Ich habe diese Note immer noch, aber wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht so hoch aufhängen. Der ist schön, der ist vor allen Dingen auch irgendwie sehr cremig im Mund, hat ein tolles Mundgefühl. Ist schon so ein Schmatzer, ne, wo man so irgendwie meint, den muss man so ein bisschen kauen auch. Kannst du mir sagen, wie viel Prozente der hat?
Was willst du tippen? Was hast du gerade im Glas?
Ich würde sagen, der hat schon ein bisschen mehr, irgendwie 46 plus.
Ich würde sagen 46,2.
Man munkelt, ja, dass die Standardabfüllung der Säule der Edelbrennerei immer 46,2 haben. Das ist vollkommen korrekt.
Oh, Tim, du hast doch gespickt vorher. Ich kenne dich doch.
Ja, ich habe ja die Sampleflasche hier.
Genau, das ist wie so ein Talisker-Ding, ist das halt einfach.
Ja.
Nee, der Tim, der hat immer so 38 Bildschirme dann offen und überall guckt er dann und zieht sich die Infos und so und ist dann immer total wissend, während ich hier immer nur sitze und in meine Kamera gucke.
Ja, und Oliver, auch diese gemüsige Note im Geschmack auch, was du gerade beschrieben hast, oder ist es nur wirklich in der Nase bei dir?
Nee, ist in der Nase, die ist dann weg.
So, also ich habe mal bei Tastings früher gehört, dass mal Leute gesagt haben, da ist sowas Kohliges, ne? Also so grüner Kohl vielleicht, sowas in die Richtung. Das hatte ich auch schon mal interessanterweise bei manchen Tastings. Also es scheint da eine Note drin zu sein, wo einige Leute das in die gemüsige Richtung auf jeden Fall hinschmeißen. Also. Du bist nicht der Einzige.
Glück gehabt.
Ja, aber Gemüse würde mir jetzt hier für schwer fallen. Also höchstens irgendwie wirklich sowas Richtung Wurzelgemüse, was eine gewisse Süße halt hat. Aber Kohl, schwierig.
Nee, Kohl
ich mag halt auch kein Kohl. Ich esse relativ selten. Also diese so Grünkohl und so ist jetzt nicht so ganz mein Ding.
Ich liebe Grünkohl.
Voll lecker.
Grünkohl, Rotkohl. Das Einzige, wo man mich jagen kann, ist Rosenkohl. Da bin ich raus.
Ja, das ist halt so mein Kohl-Albtraum. Also Rotkohl und sowas. Also da bin ich voll dabei, natürlich. Ja. Als Thüringer ist das Pflichtprogramm. Aber Grünkohl, ich bin halt auch kein Nordlicht. Ab und zu gibt's das mal, aber relativ selten. Definitiv schön. Und was ich mal sagen muss, ist, er ist relativ klar. Also relativ klar strukturiert von der Nase her. Und ich würde es als knackig bezeichnen. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, knackig ist ein guter Ausdruck dafür, würde ich auch sagen. Und auch dieses Gradlinie, ne? Also wir haben jetzt nicht 20 Millionen verschiedene Aromen da drin, ganz klar, sondern du hast bestimmte Aromen-Peaks, so dieses Holzige, dieses nussig-schokoladiges mit dabei, vielleicht so eine dunkle Fruchtnote im Vergleich zum vorigen beim Loch Lomond, wo wir eher so die hellere Frucht mit dabei hatten. Und recht geradlinig auf jeden Fall. Genau, du schnupperst gerade nochmal den Glas davor. Da haben wir ganz andere Noten auf jeden Fall mit dabei.
Ja, also der Loch Lomond, wenn man den jetzt nochmal in die Nase hält, der schießt einfach eine Frucht aus dem Glas. Herrlich. Also da bin ich gerade wirklich immer noch Der bleibt halt, auf jeden Fall im Gedächtnis.
Du hast das vorhin so schön beschrieben, Pfirsich, ne? Weil bei den Loch Lomans, die früher unter in Schmoren rausgegangen sind, da wurde halt auch noch sehr stark Einfluss auf das Destillat genommen mit Hilfe der Fermentation, dass man über 100 Stunden fermentiert, was ja viele gar nicht machen, sondern die gehen ja gerade mal knapp über die 50 Stunden mittlerweile hinaus.
Ja.
Fermentiert und vor allem mit Weinhefe benutzt, Chardonnay und Sauvignon Blanc Hefe. Und alleine der New Make, den du danach trinkst, der hat so viel Pfirsicharoma schon mit dabei, dass du da einfach schon diesen Pfirsichcharakter über die Fässer dann nochmal mit hinausträgst. Und das finde ich schön, dass du das auch herausschnuppern kannst, ohne dass ich was gesagt habe dazu.
Ja, also total. Ja. Also wenn ich jetzt so hin und her switche auch, ne? Und da ist aber auf jeden Fall der 1000 Mountains wirklich eher auch so, also der hat halt auch eine würzige Note, aber ist halt wirklich in der Komplexität ein bisschen weniger. Besticht so ein bisschen ja natürlich, ja, Vanille hat er. Aber kommt leider gegen den Loch Lomond halt gerade null an.
Wobei man natürlich dann trotzdem, auch sagen muss, wir vergleichen jetzt einen 14 Jahre alten Whisky mit einem 3 Jahre alten Whisky. Ne?
Absolut, und, natürlich.
Ich würd den Sauerländer gerne mal mit 14 Jahren im Vergleich dagegen haben. Dann würde ich fast für tippen, dass wir uns heute umentscheiden würden.
Seit wann wird denn dort produziert?
Also offiziell wird produziert seit dem Jahr 2000, wird offiziell produziert, aber Whisky deutlich später.
Okay. Ja, die haben ja Zeit. Also und das, wenn, also wie gesagt, wenn das ein Dreijähriger ist, dann bin ich gespannt, was da mit 10 und plus Jahren rauskommt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt, ich durfte schon ein paar ältere Whiskys dort aus den Fässern testen und das ist schon ein richtig, richtig leckeres Produkt, was da mit der Zeit heran, ich glaube, das Älteste hat jetzt schon knapp die 10 Jahre überschritten und weil das Problem ist halt, ne, gerade wenn du klein anfängst in der Garage, musstest du auf einer kleinen Brennanlage, bis du zum Beispiel ein 210 Liter Fass voll hattest, musstest du, keine Ahnung, fast eine Woche destillieren, bis das voll war. Und dann gab es sehr viele Menschen, die das Destillat und auch den Whisky sehr, sehr lecker fanden. Das heißt, die Krux ist dazwischen, wie viel verkaufst du, wie viel lässt du liegen oder wie viel kannst du liegen lassen. Und irgendwann war man an einem Punkt angekommen, dass man wirklich sagen musste, okay, jetzt sind wir 1,5, 2 Jahre lang ausverkauft. Wir haben jetzt aktuell keinen Whisky für euch Kunden. Viele Fachhändler haben angerufen, gesagt, wir hätten gerne wieder einen Karton und dies ist ausverkauft. Und dann musstest du wirklich sagen, sorry, aber ihr müsst euch noch ein Jahr gedulden. Und das ist natürlich auch schon ziemlich hart. Und das Gute ist, dass jetzt wieder genug Whisky vorhanden ist, dass man den Leuten auch genug McRaven zur Verfügung stellen kann.
Sehr gut. Und es wurde dann aber im Endeffekt auch das Equipment gewechselt. Und ich habe gesehen, die haben auch dann die Location natürlich von Garage zu einem relativ großen, ja, weiß nicht, ob das ein Haus schon, aber das ist, glaube ich, ein älteres Gebäude, so ein langgezogenes war das so ein bisschen, ne?
Genau, ist ein altes Sägewerk, also glückliche Fügung. Man hat sich dann umgeguckt, nachdem man gesagt hat, okay, wir machen das nicht nur für Freunde und Verwandte und für eine ortsansässige Gastronomie, sondern wir machen das wirklich im großen Stile. Musste man sich natürlich auch räumlich von der Garage vergrößern. Und ja, da war auf dem Berg oben, gab es ein altes Sägewerk, was leer stand und das hat man dann vor knapp 4,5 Jahren hat man das quasi erworben, in Eigenregie umgebaut und natürlich dann auch eine größere Brennanlage mit knapp 1300 Liter Fassungsvermögen für die Maische auch organisiert, sodass man eine Brennanlage ausschließlich nur für Whisky hat, weil vorher wurde auf den Brennanlagen mal ein Apfel oder ein Williams destilliert und alleine die Reinigungsbrände für die Brennanlage, die haben schon so viel Zeit gefressen, dass ich das eigentlich gar nicht gelohnt hat, mit so einer kleinen Brennanlage Whisky zu destillieren. Und von daher war halt einfach klar, da muss eine eigene Anlage her.
Auf der wird jetzt ausschließlich Whisky destilliert?
Richtig, auf der wird ausschließlich Whisky destilliert und der, den ihr jetzt im Glas habt, das ist auch einer von der neuen Brennanlage. So, ja, dass wir seit knapp 4 Jahren wird auf der neuen Brennanlage destilliert, sodass man jetzt halt auch genug Destillat hat, was jetzt über 3 Jahre alt ist, was man mit der neuen Brennanlage produzieren konnte.
Okay.
Ich hätte mal eine generelle Frage an dich, Sebastian, zum Thema deutsche Brenner. Es ist ja so, dass wenn man über deutschen Whisky spricht, wird oft gesagt, ja, das sind so Obstlerbrennereien, die machen noch ein bisschen Whisky. Das ist so ein bisschen so dieses Mantra, was da vor sich hergetragen wird, warum das alles irgendwie nichts taugt. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass nicht von diesen, ich weiß gar nicht, 1000, 2000, 5000 Brennereien, die es in Deutschland gibt, dass die nicht alle guten deutschen Whisky machen auch. Also ist mit Sicherheit auch so. Mein Eindruck war jetzt allerdings, dass das gar nicht so sehr eine Frage des Destillats oder des Brennverfahrens war, sondern ich hatte, wenn ich sowas mal probiert habe, immer das Gefühl gehabt, die erschlagen einen mit irgendwie frischer Eiche oder mit irgendwie ganz ekligen Fässern oder irgendwas. Also alles, was ich da probiert habe, war extrem holzig. Ne, also hast du wirklich das Gefühl gehabt, du beißt in so ein Eichenstück rein. Und das hatte gar nichts zu tun mit so einem filigranen Getränk, wie wir das jetzt gerade hier probiert haben, sondern es war immer nur so bumm. Ne? Also weiß ich auch nicht, woran das lag, aber ich hatte immer nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine Weakness des deutschen Whiskys ist, dass die auch irgendwie Williams machen oder irgendwas. Sondern mein Gefühl war immer eher, die haben halt keine Ahnung von Fässern. Wie siehst denn du das? Du hast ja mit Sicherheit, du hast ja auch gesagt, du hast für deinen Blog da einiges probiert, da kennst du dich mit Sicherheit besser aus. Wie siehst du das?
Also einerseits teile ich natürlich deine Meinung. Klar, das Fassmanagement ist natürlich bei vielen Brennereien das A und O. Und wenn du schon ein nicht so gutes Destillat produzierst und dann auch noch C- oder D-Klasse-Fässer bekommst oder aussuchst und am besten noch ein sehr, sehr fruchtiges Destillat produzierst mit der Kolonne und das Ganze dann noch irgendwie in schlechte Weinfässer gibst, dann kann darauf kein gutes, jetzt sind geschmacklich sehr weit weg von einem Whisky, weil viele nehmen kein reines Gerstenmalz, sondern die arbeiten mit verschiedenen Malzsorten. Also das heißt auch schon, die Grundstruktur ist eigentlich eine ganz andere. Dann wird das sechs- oder siebenfach über die Kolonnen destilliert. Das ist ein sehr, sehr feines Destillat, weil die Obstbrenner natürlich gewohnt sind, über Kolonne zu destillieren. Das heißt, wir haben per se schon eigentlich ein ganz anderes Produkt. Und dann steckst du dieses andere Produkt nochmal in ein, was weiß ich, Weißweinfass oder in ein Rotweinfass. Und dann kriegst du für den Endkonsumenten, der eigentlich gerne schottischen und irischen Whisky trinkt, natürlich ein ganz anderes Produkt, der erstmal dann sich sagt, so, okay, auf dem Etikett steht Whisky drauf, hat für mich geschmacklich mit dem, was ich vorher kannte oder womit ich Whisky assoziiere, rein gar nichts zu tun. Und damit haben halt auch ganz früher sehr, sehr viele Brenner zu kämpfen gehabt. Einerseits mit dem Ausgangsprodukt, also dass ganz andere Getreidesorten, Malzsorten verwendet werden, hin zur Brennanlage und dann hin zum Endprodukt über die Fassreifung. Das heißt, da entsteht per se eigentlich ein anderes Produkt, wo man sagen kann, okay, ich vergleiche jetzt einen schottischen Single Malt mit einem Bourbon. Das kann ich ja auch nicht machen, weil ein Bourbon hat eine ganz andere Grundzutat mit Mais und Co., die verwendet wird. Und genauso war es halt bei vielen Deutschen auch, dass sie eigentlich andere Grundzutaten benutzen und natürlich auch eine ganz andere Fassreifung und eine ganz andere Destillationsweise haben. Von daher war es schwer, das Ganze natürlich, finde ich, unter einen Hut zu bringen und zu vergleichen und zu sagen, ich destilliere jetzt mit unterschiedlichen Mitteln auf einmal einen schottischen Whisky, was natürlich nicht geht. Und was für viele irgendwie ein Anspruch war, sowas hinzubekommen. Und mittlerweile geht der Trend hin, dass viele ihre eigene DNA gerne haben wollen und auch bewusst deutscher Whisky auch auf das Etikett schreiben, sagen, ja, wir haben was Eigenständiges, auch mittlerweile so transparent sind und sagen, wir haben jetzt hier auch verschiedene Getreidesorten, die verwendet worden sind und somit macht natürlich auch der Geschmack etwas ganz anderes aus.
Mhm. Okay.
Olli, manchmal bist du witzig. Okay.
Nee, ich finde das, find das spannend. Ich verarbeite das gerade. Ich denke darüber nach. Das ist einfach, wie habe ich deutschen Whisky wahrgenommen? Eigentlich wenig. Wenn ich ihn irgendwo probiert habe, habe ich immer nur gedacht, boah, das ist ja voll verholztes Zeug. Ja. Und deswegen habe ich halt da irgendwie einen anderen Eindruck gehabt. Ich dachte, ach naja, so schlecht, ob man nun das in der Obstblase brennt oder irgendwie anders, ist ja eigentlich egal. Da kommt ein Destillat raus. Und wenn man jetzt noch ein anständiges Fass hätte und das nicht in irgend so ein vom Küfer frisch zusammengezimmertes, frisches Holzding nehmen würde, wo irgendwie nur bissige Eiche erstmal die ersten 10 Jahre rauskommt, dann wird es vielleicht ja sogar schmecken. So war immer so mein Gedanke. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt verstanden, das liegt sowohl am Destillat als auch an den Getreidesorten und so weiter und so fort, dass das halt einfach ein ganz anderes Setup ist, was dann nachher natürlich auch zum ganz anderen Geschmack führt.
Nee, ist gut. Genau. Und die Brennereien, die halt jetzt auch wirklich auf 100% gemälzte Gerste setzen, die auch mittlerweile eine gute Verbindung auch nach Amerika haben, zu kleineren Brennereien, die vielleicht genauso groß sind wie sie selber, dass sie da auch dann die Fässer beziehen und dann auch First-Fill-Bourbon-Fässer haben in einer tollen Qualität. dass man da natürlich dann auch wieder super Whiskys produzieren kann. Also man muss einfach quasi auch wirklich viele Parameter darauf achten, dass die zusammenpassen, um einfach einen guten Whisky produzieren zu können. Wobei der Hauptaugenmerk bei vielen Konsumenten ist natürlich auch, wir vergleichen jetzt einen 14 Jahre alten mit einem 3 Jahre alten und dann höre ich irgendwie einen Preis und sehe, leider füllen viele Deutsche auch noch in 0,5er Flaschen ab. Dann steht da eine 3 Jahre alte 0,5er Flasche für 69, 79 Euro und dann gehst du auf einer Messe einen Stand weiter und hast einen 21 Jahre alten Glenfarclas quasi auch für 89 Euro. Oder du sagst so, okay, dann greife ich lieber zum Glenfarclas. Und dann sagen sie, ja, warum machen die das Ganze so teuer? Und da durfte ich vor kurzem ein Interview führen und so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Weil klar, kann ich verstehen, letztendlich sieht der Konsument nur den Preis. Aber wir müssen uns vorstellen, okay, eine kleine Brennerei hat jetzt eine 250 Liter Brennanlage. Was ich gerade schon sagte, wie lange müssen die einfach mal destillieren, um ein 210 Liter Fass voll zu bekommen? Und wenn wir uns dann dagegen Glenfiddich angucken, die 50 Millionen Liter Single Malt im Jahr produzieren, dass die Rohstoffe in anderen Mengen einkaufen und dadurch verschwindend geringe Kosten einfach nur haben, was die Rohstoffe anbelangt, dass ein Destillateur 20 Brennanlagen bedienen kann oder nur eine gleichzeitig, also das heißt, da brauchst du auch nicht mehr und natürlich auch die Fässer in ganz anderen Dimensionen eingekauft werden, als wenn du mal eben nur eine Palette kaufst, dass die Fässer dann auch wesentlich teurer sind. Das alles spielt natürlich dann hinterher eine Rolle, dass so eine Flasche nicht 29 Euro kostet, sondern halt 69 Euro, was man halt dann hinterher für so ein Destillat ausgeben muss. Und dann ist es wiederum so, dann muss die Qualität für den Konsumenten stimmen, wo man sagt, okay, ich bin bereit, geschmacklich für mich persönlich, das Geld natürlich dann letztendlich auszugeben.
Mhm. Für unsere Hörer, was würdest du sagen, sind so die Top 5 gerade, bei denen man mal reinschauen sollte in Deutschland?
In Deutschland? Aktuell, also für mich die Top 5 sind natürlich Sauerländer Ale-Brennerei, gehören definitiv mit in die Top 5 mit rein. Ich per se mag sehr, sehr gerne die Lübbehusen-Destillate aktuell, muss ich sagen. Die finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe, natürlich spalten sich da so ein bisschen die Whisky-Szene, aber ich finde, die damaligen Glen Eld Sachen heißen jetzt ja Eld's Burn, glaube ich, die haben sehr, sehr gute Sachen auch, weil die ja auch sehr gute Fässer haben. Was haben wir noch Gutes an deutschen Brennereien aktuell? Die Sondereditionen von Rothaus finde ich sehr lecker. Die haben teilweise echt gute Whiskys mit dabei, mit einer tollen Fassauswahl. St. Kilian darf man natürlich nicht vergessen, wobei ich aktuell sagen musste, fand ich die Spirits-Geschichten, die abgefüllt worden sind, besser als teilweise die aktuellen Whiskys, die rausgekommen sind. Da haben mich bisher nur die ganz stark Peated-Varianten überzeugt. Ich bin gespannt, wann die mal dahin gehen, dass die auch für mich persönlich geschmacklich die Spirits dann nochmal erreichen können. Also es gibt schon einige Brennereien, die gute Destillate einfach produzieren, muss man sagen.
Bei deutschen Destillaten, du hast ja gerade schon gesagt, ja, schwierig, aber so ein paar Sachen definitiv, da bin ich absolut bei dir. Kann man immer mal wieder probieren und man sollte einfach mit offenen Augen über die Messen gehen und durch den Whiskyhandel gehen, mal schauen, auch wo man einfach mal probieren kann. Ich verstehe auch jeden, der sagt, so für einen Dreijährigen jetzt 69 Euro für einen halben Liter auszugeben, auf gar keinen Fall. Da bin ich auch absolut dabei. Ne? Das ist natürlich ein anderes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wenn man die Hintergründe vielleicht kennt, sich damit so ein bisschen mal beschäftigt und mal einfach was Neues probieren möchte und vielleicht auch so in Richtung Regionalität gehen möchte, dann ist das natürlich absolut eine Variante, ja. eben beim deutschen Whisky mit dabei zu sein.
Das stimmt allerdings. Also wie gesagt, also ich bin ganz bei dir und ich hoffe, dass bald mal wieder Messen stattfinden werden, weil da kann ich jedem immer nur raten, zwischendrin einfach mal beim deutschen Stand irgendwo auf einer Messe anzuhalten, einfach mal wieder den Horizont ein bisschen erweitern, gucken, schmeckt's nicht, und das finde ich immer ganz wichtig.
Ja, unsere Hausmesse ist ja im Endeffekt die Whiskymesse in Trebsen, und da habe ich dich ja auch schon ein paar Mal gesehen, und da standest du anfangs immer noch mit deinen eigenen Fässern. Du hast ja immer total verrückte Fassabfüllungen gemacht.
Also es waren nicht meine eigenen Fässer, da habe ich noch mit dem Frank Gauer zusammen, der auch eine Messe zusammen gemacht, und da durfte ich mich so ein bisschen verwirklichen und meine Ideen schon mal umsetzen mit den Fässern auf jeden Fall.
Ja.
Und Genau, und jetzt mache ich das halt seit 2 Jahren auch komplett alleine mit einem neuen Label, mit allem drum und dran. Aber da durfte ich mich auch austoben, habe Kaffeefass-Finish rausgebracht, genau, oder mal den Mut gehabt, einen alten McKell nochmal in ein Rotweinfass umzufüllen, wo alle einfach nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, so, wie kannst du so einen alten McKellen First Fill Bourbon nochmal irgendwo reinfüllen? Aber geschmacklich gesehen haben dann viele mir zum Glück recht gegeben und gesagt, oh, der ist nochmal ein Ticken besser geworden als das Ausgangsdestillat. Also von daher, ja, macht mir sehr viel Spaß, solche Experimente auf jeden Fall zu machen.
Ja, sehr cool. Jetzt steht ja die Messe zum Beispiel auch in Trebsen so ein bisschen natürlich durch die Pandemie auf der Kippe. Es wird ja aber so ein bisschen dran festgehalten, man hofft ja noch sehr. Wenn sie stattfindet, bist du dabei?
Ja, sicherlich. Also bin mit engem Austausch mit Jens natürlich, mit dem Jens Fahr, dem Veranstalter. Und ja, ich bin ganz ehrlich, für mich ist das absolute Messe-Highlight jedes Jahr. Tolle Location. Die letzten Jahre immer so ein bisschen mit Schnee auch ummantelt in dem Schloss. Also ja, wirklich wie ein kleines Whisky-Märchen war das immer, wenn man da angekommen ist. Tolle Ausstellerkollegen. Also ich finde auch die Zusammensetzung der verschiedenen Whisky-Leute ist da toll. Dann hat man Barbier mit dabei. Toll fand ich auch immer freitagsabends so dieses Pre-Opening-Dinner, wo man dran teilnehmen konnte. Also generell finde ich das ganze Setting, das ganze Drumherum, was natürlich für mich persönlich auch Whisky ausmacht. Also wann trinkt man gerne Whisky, wenn man in einer tollen Atmosphäre ist? Und ich finde, genau da ist man in einer absolut tollen Atmosphäre mit dem Rittersaal und allem drum und dran. Oder wenn man raus in den Hinterhof geht, wo so Feuerchen angemacht sind mit dem Schnee im Hintergrund, das ist einfach ein Traum. Und ich hoffe sehr, dass sie stattfinden wird, weil da freue ich mich. Also das war so, seit März hoffe ich einfach immer nur, dass im Januar wieder, in Anführungsstrichen, zumindest diese Messe irgendwie auf die Beine gestellt werden kann. Und wenn ich da den ganzen Tag mit Maske stehen muss, dann mache ich das auch sehr, sehr gerne. Hauptsache, ich kann diese Atmosphäre wieder einsaugen, weil das tut gut einfach, muss man sagen.
Ja, definitiv. Wir sind ja auch große Fans und sind auch, ich jetzt inzwischen seit auch seit ein paar Jahren immer mit fundierter Partie als Gast. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir in direkter Umgebung wohnen mit Leipzig. Ne? Ist eigentlich wirklich, wirklich perfekt. Besser geht's für uns nicht, dass wir so eine Messe hier vor der Haustür haben. Wir drücken auch die Daumen. Man kann nur hoffen aktuell. Schauen wir mal.
Oh ja, auf jeden Fall.
Aber lass uns unsere Reise so ein bisschen weitermachen, würde ich sagen, genau, oder?
Reisen von Trebsen nach Schweden, nach Gävle, würde ich einfach mal sagen. Und gehen tief in die Bodasmine, ein Lagerort von der schwedischen Brennerei Magmyra, für die ich auch tätig sein darf als Brand Ambassador. Und wir haben jetzt einen Whisky, mit dem ich sehr, 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 sehr viel verbinde eigentlich. Und zwar ist der vor 2 Jahren auf den Markt gekommen und wir hatten in Düsseldorf die Messe in der Klassik-Remise und mit meinem Kollegen, dem Björn Bertram, haben wir den Stand abends aufgebaut, einen Tag vor der Messe, und wir hatten da quasi den Release in Germany am ersten Messetag von dieser Abfüllung, von dem Groovegold. Mhm. Und wir haben uns dann abends ins Hotelzimmer gesetzt, haben uns jeder einen Dram eingeschenkt, mal dran gerochen, ein bisschen geschnackt, einen ersten Schluck genommen, haben so unsere Eindrücke von dem Whisky geteilt, so ein bisschen philosophiert, was das für ein toller Whisky ist, nehmen den nächsten Schluck und gucken uns beide nur an und haben uns gedacht, so, wer hat unser Glas ausgetauscht? Das war so ein völlig anderes Erlebnis. Und so ging uns das den ganzen Abend, dass wir immer wieder neue Aromen in dem Whisky wiedergefunden haben, immer neue Geschmäcker gehabt haben. Und das war echt ein Whisky, so wie ich mir damals so gewünscht habe, dass man immer wieder was Neues entdeckt, dass man immer wieder über was Neues quatschen kann. Und das ist der Groovegold einfach.
Da sagst du was mit was Neues entdecken. Das hatte ich noch nie in einem Whisky, was ich hier gerade habe. Und das ist Waldmeister.
Okay, Waldmeister.
Das ist Waldmeister und Zimt wie, also der hat auch so eine leichte zimtige Note wie auch der Loch Lomond vorhin. Aber ja, ich habe hier so eine leichte Waldmeisternote. Das finde ich gerade total, ich versteife mich gerade so ein bisschen da drauf. Ich finde es gerade ganz witzig, das da in der Nase zu haben in einem Whisky. Ist aber überhaupt nicht unangenehm, finde ich total cool. Ich liebe Waldmeister.
Ich auch, aber.
Ja, witzig auf jeden Fall. Aber so auch an sich, die Nase wunderbar voll, schön fruchtig, also eine sehr, sehr eine tiefe, aber gleichzeitig helle Frucht irgendwo.
Jetzt könntest du singen. Vollgepackt mit tollen Sachen.
Ja, also da ist relativ, wie du schon gesagt hast, ne, man deckt andauernd irgendwie was Neues. Da ist relativ vielschichtig. Ich muss sagen, mit McMyra habe ich wirklich noch nicht so wirklich viel am Hut gehabt. So ab und zu habe ich mal einen probiert. Ich glaube, ich habe mal so einen 10-Jährigen. Ich hatte letztens in einem Blind-Tasting mal einen, da weiß ich gar nicht mehr, welcher das war. Das war, glaube ich, so ein Private Cask. Und ich bin aber positiv. Also ich habe, wie gesagt, bin relativ unvoreingenommen da rangegangen, weil ich nicht so wirklich Angriffspunkte damit hatte bisher. Ja. Aber cool. Also und Waldmeister.
Und Waldmeister.
Ich versuche den Waldmeister gerade zu kriegen, aber keine Chance, ich komme da nicht rein.
Ich habe ihn auch nicht.
Es ist so eine leichte Frische. Es ist so, es geht ein bisschen in Richtung was Minziges, aber es ist keine Minze. In der Nase, es ist so was leicht Ätherisches und dazu eine Süße, unterschwellig, und das ist für mich wie Waldmeister so ein bisschen. Ja, so was Grünes hat er auch.
Ich bin eher bei so ganz leichtem Honig und Tannennadeln oder sowas. Also dieses Ätherische
habe
ich auch irgendwo, aber ich habe einen anderen, also bei mir geht es eher so ins Waldige. Also,
ja, da bin ich ganz bei dir. Also so Waldhonig, auch von der Süße her. Und auch diese ätherischen Öle. Ich habe immer, wenn man tiefer mit der Nase reingeht und man einen kräftigen Zug nimmt, also wirklich einmal kurz ausatmen und dann tief mit der Nase rein, und dann wird das auch so frisch, was du gerade beschrieben hast. Und da habe ich so eine leichte mentholische, ätherische Ölnote, weil das hat auch so ein bisschen Frischigkeit einfach mit dabei ist. Das finde ich sehr angenehm.
Und das setzt sich für mich alles zusammen zu Waldmeister. Nee, da bin ich absolut bei euch. Ja, so das Waldige, das passt hier sehr gut, und das ist gerade auch witzig, vor allen Dingen, ich suche seit bestimmt ein paar Jahren einen Whisky, der waldig riecht. Ich habe immer gesagt, ich möchte einen Whisky, der nach Tannenwald riecht.
Ja, da bist du bei McMyra definitiv aber sowas von gut aufgehoben, muss ich sagen.
Ah, ich muss mich mehr mit solchen Brennereien außerhalb Schottlands beschäftigen. Ich bin immer noch so ein bisschen versteift, wie gesagt, auf die Schotten. Das ist wahrscheinlich wirklich nicht gut. Ich muss meinen Kreis ein bisschen erweitern.
Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe bei mir unten im Keller habe ich Whiskys stehen aus dem Bhutan. Ich habe aus Sri Lanka, aus Südafrika, aus Kenia. Also auf den ganzen Reisen, wo ich immer war, habe ich geguckt, dass ich mal so ein Whisky mitnehme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist absolut spannend, einfach mal die verschiedensten Whiskys aus der ganzen Welt mal zu testen, was so alles gezaubert werden kann. Oder letztes Jahr in Australien gewesen, einige Brennereien besichtigt. Es lohnt sich so unglaublich, über den Tellerrand von Schottland und Irland hinauszuschauen, muss man einfach sagen.
Obwohl, ich hatte letztens einen Whisky, ich überlege gerade, was das war, ein Omar hieß der. Das war grauenhaft.
Die haben aber auch gute. Also das kommt wirklich auf die Abfüllung. Also es gibt auch gute Omar-Whiskys.
Oh. Ja, ich weiß nicht, was das war, genau, für eine Abfüllung. Es war aber wirklich, das ging nicht.
Also, einer meiner Lieblingsbrennereien ist Kavalan zum Beispiel. Ich bin ein absoluter Kavalan-Fan. Die machen echt unglaublich gute Whiskys.
Top. Sehe ich auch so. Wobei, interessanterweise, bei Kavalan lieben die Leute meistens die Sherry-Abfüllung. Ich mag die Bourbon-Abfüllung von denen total.
Danke, ich auch. Also ich liebe die Bourbon-Abfüllung. Oder die Port Single Casks. Also der Solis Port, der ist auch echt phänomenal. Aber ich bin ganz beide, die normalen Bourbon, beziehungsweise der normale Single Cask, der ja auch verschiedene Weinfässer nochmal intus hat, der ist, also die sind echt super lecker. Und so diese tropischen Früchte, die mit dabei kommen, es trifft genau meinen Geschmack. Aber nehmen wir mal einen Schluck. Jetzt sind wir neben Slungy und Prösterchen sind wir jetzt beim Skoll.
Also ja, Skoll.
Skoll.
Während ihr probiert, ich habe gerade schon mal einen kleinen Zip genommen und der ist auch wiederum ganz anders. Ich habe im Mund so einen ersten Punch. Also der hat schon Kraft. Der ist so ein bisschen bissiger als seine Vorgänger, die wir im Glas hatten. Wird dann aber auch gleich ganz würzig, auch lecker würzig, finde ich. Ich habe auch wieder dieses Ätherische auf der Zunge. Hab was Süßes auf der Zunge. Frucht kann ich jetzt gar nicht so finden. Wenn, dann ist es irgendwie was Helles. Vielleicht Zitrus oder so, Zitronenschale irgendwie so, aber auf jeden Fall nichts Dunkles. Und so eine erdige Würzigkeit, finde ich, zieht sich dann so in den Abgang rein bei mir. nach dem ersten.
Wo man wieder im Wald ist, ne? Also von der Nase im Wald, genau, in den Geschmack auch. Wobei ich habe halt von dem Geschmack her noch so ein bisschen Sauerkirsche und so ein bisschen so das, was du vorhin mit diesem Würzigen hast, so ein bisschen Pflaume auch wieder mit dem Zimt und diesen Gewürzen angemacht.
Ja, also die Würzigkeit ist auf jeden Fall da und die bleibt auch. Also der Abgang an sich ist jetzt nicht irgendwie warm oder so, aber der bleibt relativ lange im Mund an sich präsent. Und ich habe so schön an den ich sag mal in Wangentaschen ein schönes Prickeln. Und ich würde den vom Alkoholgehalt wahrscheinlich auch ein bisschen höher einschätzen als die anderen beiden, obwohl er im Endeffekt genau in der gleichen Liga ist. Der ist genau dazwischen, ne?
Bei 46 und 46,2, was ist dazwischen?
Der ist genau dazwischen, ne?
46,1.
Ja.
Sehr gut.
Und da sind wir auch wieder wie bei vielen anderen halt auch. Magnora füllt fast immer in 46,1 ab.
Ah, okay. Wirklich?
Ja, wirklich.
Das ist ja witzig. Also das ist so eine suggerierte Fassstärke.
Jetzt beim zweiten Riechen nach dem Verkosten habe ich so eine richtig starke Umami-Note. Wird da wirklich würzig, dicht, fast schon fleischig irgendwie in der Nase. Nee, toll. Also, wie du sagtest, sehr vielschichtig, da geht was.
So ein bisschen salziger Speck irgendwie, ne? So dieses Umami-mäßige. Wenn ich so ein Steak aufschneide und so Salz drüber gebe oder so dieser Fleischsaft, so ein bisschen echt lecker.
Umami auf jeden Fall. Aber ich kann es aber mit dem Fleisch gerade nicht so. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall, da hast du schon recht. Und vor allen Dingen jetzt nach dem ersten Schluck ist das definitiv da, das stimmt schon. Ich stelle mir gerade vor, wie das noch mit ein bisschen, mit ein bisschen Sherry dazu, also aus dem Sherry-Fass, das wäre das ja eine Bombe.
Hier sind ganz viele Sherry-Fässer verschiedene drin. das ist immer so, also, wo man auf dem Messen mit zu kämpfen hatte. Das ist so quasi, der Groove Gold ist die Hommage an die 30-Liter-Fässer, was Magnora halt einfach ausmacht. Und das ist der einzige Whisky bei Magnora, wo ich wirklich mir immer die Verpackung holen muss, weil hinten auf der Verpackung draufsteht, welche Fässer jetzt für diesen Whisky zuständig sind. Und da sind so viele verschiedene Fässer von 30 bis 128 Liter Fässer, die ineinander geflossen sind, wo wir schwedische Eiche gesättigt mit Sherry hatten, wo wir reine schwedische Eiche hatten, wo wir Bourbonfässer hatten, Bourbonfässer gesättigt mit Sherry. Also das ist so eine große Fassrange, die da verwendet worden ist, dass viele gesagt haben, okay, da hat man Fässer einfach alle ineinander geschüttet und geguckt, was bei rauskommt. Aber nein, die Angela, die ist nicht umsonst auch Master Blenderin of the Year schon gewesen und ist eigentlich eine absolute Supernase und auch was den Geschmack anbelangt, also die wusste, was sie da tut, dass sie halt quasi so ein Geschmackserlebnis für den Konsumenten da hingezaubert hat. Und ja, also ich finde, der läuft leider ab und an immer mal so ein bisschen unter dem Radar, weil es jetzt kein Glühweinfass war oder kein, keine Ahnung, kein grüner Teefass oder jetzt nichts Besonderes, sondern einfach nur wirklich verschiedenste Fässer miteinander vermählt. Und ich liebe den. Also das ist ein Whisky, wo ich immer eine Flasche von zu Hause haben muss, weil ich genau auch dieses Würzige und dieses Aromenspiel mag. Und aber ich gebe dir recht, vielleicht einen kleinen Ticken mehr Sherry und der würde noch besser sein.
Ja. Was heißt Groove Gold übersetzt? Was bedeutet das?
Das ist Groove Gold. Deswegen hat die Flasche, ich packe sie mal für euch hier rein, auch so tolle Flakes, dass man die so sieht. Die sind so leicht golden auf jeden Fall.
Ah.
Genau, das ist das Grubengold, weil der natürlich auch in der Bodasmine reift und hat man dem Ganzen halt so eine kleine Geschichte halt einfach mitgegeben.
Mhm, das heißt, da werden die Fässer die in dieser Flasche gelandet sind, die sind in einem Schacht, haben die gereift, in irgendeiner alten Mine. Oder?
Genau, also die Bodasmine, das ist so quasi so mit das Hauptlager bei Magnora. Wir haben ja recht viele verschiedene spannende Fasslager. Oft alte Gebäude, die keine Verwendung mehr hatten, die man wieder zurück ins Leben gerufen hat, wie mal ein altes Schloss zum Beispiel oder eine alte Funkstation aus dem Weltkrieg und so weiter und so weiter. Und hier ist es halt eine alte Mine, die man quasi erworben hat, wo man halt unter Tage den alten Stollen benutzt, wo da die verschiedensten Whiskys drin reifen.
Wird ja relativ häufig jetzt gemacht, oder was? Man hört das ja ab und zu mal jetzt auch bei anderen Brennereien, die das, warum auch nicht, ne? Da ist Platz, die werden nicht genutzt. Das ist ein gleichbleibendes Klima, das ist eigentlich perfekte Lagerbedingung.
Genau, also ideale Lagerbedingungen, je nachdem wie tief die Geschichte ist, hast auch einen kleinen Ticken mehr Wärme wieder als in den Warehouses. Du hast nichts großartig Schwankendes, du weißt, wenn du quasi experimentell das mal 4, 5, 6 Jahre getestet hast, wie sich das auf den Whisky auswirkt, kannst du genau sagen, nach so und so vielen Jahren hast du den Geschmack in dem Whisky oder so reifen die Whiskys da drin. Also einfacher kann es eigentlich nicht sein, um die Qualität von verschiedenen Whiskys bestimmen zu können.
Sehr cool. Ich bin auf jeden Fall, ist das ein Produkt, was dauerhaft verfügbar ist oder ist das irgendwie auch eine Sonderedition?
Also tendenziell sind ja die saisonalen Abfüllungen und so weiter immer irgendwie limitiert, also wie streng limitiert, das ist ja immer so ob 15.000, 35.000 Flaschen, der Johnny Walker, White Walker ist auch streng limitiert auf 35 Millionen Flaschen oder so. Ja, also eigentlich ist es eine saisonale Abfüllung, aber der ist aktuell immer noch verfügbar. Also ist einer, der ist jetzt nicht so wie ein Blomstertit, der irgendwie innerhalb von 3 Monaten sofort ausverkauft war und jetzt muss man das Zehnfache irgendwie hinlegen für eine Flasche, sondern der ist aktuell noch verfügbar, zum Glück, weil ich sag auch da nicht, nein, wenn meine Flasche leer ist, kommt auch wieder eine neue auf jeden Fall in meinem Regal.
Verstehe ich.
Sehr schön. Ja, der kann was. Ist gut.
Sehr gut.
Der gefällt.
Ja, wandern wir noch ein bisschen weiter. Ich bin ganz gespannt, was ihr jetzt sagen könnt.
Ganz, ganz kurz, bevor wir das machen, du hast jetzt ja uns 3 Whiskys präsentiert, für die du auch jeweils Brand Ambassador bist. Ja. Zum Verständnis für einen Laien wie mich, kann man für verschiedene Brennereien ohne Interessenkonflikt dann arbeiten oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kriegst du sowas organisiert? Was bedeutet das, wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich bin einmal für Loch Lomond unterwegs, einmal für McMurra und einmal für die Sauerländer. Wie muss man sich das so vorstellen?
Also das Schöne ist schon mal, dass wir 3 verschiedene Länder haben. Das heißt, ein Schotte mit einem Schweden, mit einem Deutschen hat für mich per se, kommt man sich da nicht ins Gehege. Und von daher kann ich einmal das Traditionsland Schottland darstellen. Ich kann einerseits die innovativen Schweden mit ihren 30-Liter-Fässern und auch ausgefallenen Fassprojekten, wo ich ja selber auch hinterstehe für das, was ich auch als unabhängiger Abfüller mache. Und auf der anderen Seite habe ich die Nähe zum Sauerland, quasi Heimat verbunden, Deutschland. Ist es eine Brennerei, wo ich auch hinterstecke, wo ich quasi die Brennerei seit Stunde Null eigentlich mit begleite. Und auch schon bevor ich bei McMurra oder auch bevor ich bei der Sauerländer Edelbrennerei war, als Brand Ambassador, war ich in die Produkte schon verliebt und habe die quasi von Anfang an, habe ich diese Whiskys auch schon verkostet. Und dann kam so ein zum anderen, man hat sich kennengelernt und irgendwann kam so das Thema auf, hast du nicht Lust, Brand Ambassador für uns zu werden? Und dann sagt man natürlich nicht nein, weil wenn man die Produkte schon als normaler Konsument liebt und sich freut, wenn man die irgendwie auf Messen oder zu Hause privat trinken kann, dann ist es ein leichtes, dafür auch dann zu brennen. Und bei Loch Lomond war das ein bisschen anders, da hatte ich so ähnliche Geschichten wie du auch, also hatte jetzt nicht so die positivsten Erfahrungen am Anfang mit Loch Lomond, so zu Studentenzeit hat man natürlich auch nicht einen dicken Geldbeutel, um sich 25, 30 Jahre alte Whiskys zu kaufen, sondern hat man halt die blaue Dose oder auch den damaligen 18 Jahre alten, der dann 30 € gekostet hat, das war natürlich ein absoluter Schnapper, aber man hat schon gemerkt, dass da qualitativ doch ein anderer Background ist als bei vielen anderen Abfüllungen. Und von daher war das so eine Geschichte. Ich wurde überzeugt, indem man mir ein Sample-Paket von den aktuellen Abfüllungen geschickt hatte und ich zu Hause saß und gesagt habe, okay, probierst du den mal, hab dann auch die Preisliste dabei gehabt und dachte mir so, okay, das Ding kostet 10, 12 € die Flasche, das kann nicht sein. Und dann habe ich einen Schluck genommen und war von dem begeistert und dachte mir so, okay, wenn dieser 10, 12 € Whisky, wenn man den mit dem Johnny Walker Red Label vergleicht, schon so enorm viel mehr kann, was muss da jetzt noch kommen? Und dann habe ich dann die 312er und so weiter getestet und ich war, von dem Abend an war ich einfach verliebt in Loch Lomond. Und als ich dann die Brennerei mir angucken durfte, von außen war es so wie Ruhrgebiet, Industrie, Charme, dachte mir so, hier bin ich zu Hause. Aber das Tolle war dann, in der Brennerei selber zu sein und ich habe schon viele Brennereien von innen gesehen, aber das war für mich die spannendste und spektakulärste Brennerei aufgrund der verschiedenen Brennanlagen, aufgrund der Technik, die da verarbeitet worden ist. Und ja, das war da, wo man mich dann komplett mit gecatcht hatte und wo ich auch wusste, wohin der Weg gehen wird, auch qualitativ weiterhin und worauf man Wert setzt mit einer eigenen Küferei, mit allem drum und dran. Es gibt viele Brennereien, die machen einen riesen Tram-Tram darum, um draufzuschreiben auf ihr Label, wir benutzen nur schottisches Malz und wir nehmen kein finnisches oder deutsches Malz oder sonstige Geschichten. Und da steht es einfach irgendwo klein auf dem Etikett und man macht da kein Brimborium drum und sagt so, wir haben jetzt eine Abfüllung, wo nur schottisches Malz verwendet wird. Nein, da wird immer nur schottisches Malz verwendet. Und das finde ich halt schön, dass so ein bisschen einfach Understatement mit dabei ist und man nicht jeden Marketingpunkt noch irgendwie ausreizen muss und sagen muss, das ist jetzt eine absolut besondere Abfüllung, weil da irgendwas Tolles mit gemacht worden ist, sondern nein, probiert's, schmeckt's euch, dann kauft eine Flasche, schmeckt es euch nicht, dann probiert den nächsten, weil auch die Vielfalt bei Loch Lomond von fruchtig, würzig, rauchig, ein Single Grain aus 100% gemälzter Gerste, also die Vielfalt an Whiskys, die es da gibt, da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei und das merke ich auf den Messen immer, wenn Leute sagen so, nee, ich mag keinen Loch Lomond, dann sage ich, komm, wir machen mal ein kleines Mini-Tasting, so mit euch auch, probiert mal die verschiedenen Qualitäten und dann ist eigentlich immer ein Whisky von 4, 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen dabei, wo man sagt so, oh, der ist aber echt lecker. Und wenn du da noch sagst, der kostet 35 Euro oder so, dann sagen die Leute, ach komm, ich nehme Fläschchen mit, das ist kein Problem. Mhm. Und das macht halt Spaß. Und so kommt man noch nie in einen Vertretungskonflikt, weil die drei halt komplett unterschiedlich sind, unterschiedliche Länder. Und
ja. Nee, sehr gut, sehr gut.
Würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter, oder?
Ja, sehr gerne.
Jetzt habt ihr mal was von mir im Glas.
Du brennst auch selber, nein.
Ich brenne dafür, so sieht's aus. Nee, tatsächlich habe ich auch schon das ein oder andere Mal natürlich an einer Brennanlage gestanden, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass man Produkte, die man selber vertritt, auch mal produziert haben sollte, dass man die Handgriffe gemacht hat. So versteht man halt auch wesentlich mehr von dem Destillat und weiß auch, was der Brennmeister an Arbeit da reinsteckt und auf was man achten muss, auf welche kleinen Kniffe. Und das finde ich immer ganz wichtig, damit man auch seine eigenen Produkte wesentlich besser versteht.
Was ist denn deine Triebfeder, selber Whisky rauszubringen?
Also das liegt natürlich alleine schon im Namen gelegen, Alchemist. Und wie gesagt, der Tim hat mich ja schon in Dresden mit den Fässern kennengelernt, wo ich mal einen Kaffeefass gereiften Loch Lomond damals auch, spannenderweise, da hatte ich mit Loch Lomond noch nichts zu tun, einen 21 Jahre alten Loch Lomond mal in einen Kaffeefass gegeben habe. Und ich möchte natürlich, ich liebe puristische Bourbon-Fassreifung oder auch die klassischen Sherry-Fassreifung, ganz klar. Aber mir ist halt aufgefallen, es ist sehr viel immer auch von der Aromenschicht gleich gewesen. Und jetzt sind wir hier in Deutschland, haben wir das gute Glück, wir müssen nicht nur Eichenfässer nehmen, sondern wir können auch Pflaumenholz, Kirschholz oder Maulbeere, das hat man natürlich da auch schon auf der Messe vertreten, dass man halt mit verschiedenen Sachen verschiedene Geschmacksnuancen unterstreichen kann oder neu hinzugeben kann. Und somit wollte ich einfach mal gucken, was hat noch nie jemand vorher gemacht im Whisky-Business und was kann man umsetzen und wie kann man das umsetzen? Und das habe ich mir so ein bisschen unter anderem auch neben klassischen Sachen natürlich, die auch auf den Markt kommen, sowas umzusetzen. Und so ein Produkt habt ihr jetzt gerade zum Beispiel auch im Glas. Ich war der Erste, der das, was ihr jetzt gerade im Glas habt, gemacht hat.
Dann sag doch mal bitte, was wir im Glas haben.
Also ihr habt mein The Alkahest im Glas. Alkahest ist quasi die Flüssigkeit, die aus dem Stein des Weisen gewonnen wird und auch wird auch unter anderem die Flüssigkeit des Lebens genannt. Also Wasser des Lebens, Flüssigkeit des Lebens, ist alles sehr nah. Kann ich jedem nur raten, guck mal Harry Potter. Und das ist ein 8 Jahre alter Whisky, der in einem First Fill Bourbon-Fass gelegen hat und hat dann nochmal ein Finish für knappe 7 Monate in einem Virgin Oak Fass bekommen, was ich für 24 Stunden lang geräuchert habe. Und zwar geräuchert mit Fassdaubenstücken, mit Tor von Eiler und mit Walnussschalen aus Frankreich.
Heieiei.
Heieiei. Und es hat halt vorher noch nie jemanden Fass geräuchert, was ich nicht verstehen konnte, warum. Man macht so viel mit Rauch und mit Torf und mit allem drum und dran und versucht irgendwie an das Malz Geschmack zu geben. Und hinterher sagt man immer bei vielen Brennereiführungen oder Tastings, das meiste Aroma macht das Fass aus. Und dachte mir so, ja, aber warum hat noch nie jemand vorher mal die Idee gehabt, ein Fass zu räuchern?
Was heißt räuchern, also, genau?
Wie räucherst du Rippchen oder wie räucherst du dein Fleisch? Du hast eine gewisse Glut, gibst zum Beispiel ja, kleingehäckseltes Holz oder sonstige Geschichten, was leicht angefeuchtet ist, auf die Glut, lässt es, dadurch, dass es angefeuchtet ist, fängt es an zu qualmen und der Qualm gart quasi dein Fleisch. Und nichts anderes ist da auch passiert. Ich habe ein Feuer gemacht, ich habe gewartet, bis es eine gewisse Hitze hatte, habe feuchtes Torf, feuchte Fassdaubenstücken und auch feuchte Walnussschalen auf das Feuer gegeben und dann Qualm damit erzeugt und mit diesem Qualm ein Fass geräuchert, das Spundloch nach unten gedreht, sodass der Qualm halt auch in das Spundloch rein kann. Natürlich noch ein bisschen anders, mehr darf ich natürlich nicht verraten, weil bisher hat es noch keiner hinbekommen, das auch vielleicht nachzumachen, oder derjenige, der es mal nachmachen möchte, der muss ja auch nicht alles erfahren. Aber ja, dann für 24 Stunden dieses Fass quasi geräuchert.
Ja, ich frage deswegen, weil ich bin Angler, jetzt auch kein Passionierter und auch nicht irgendwie jede Woche, aber ich habe schon in meiner Jugend viel geangelt und auch natürlich auch entsprechend Fisch selber geräuchert. Und ich habe mir jetzt gerade so einen Räucherofen vorgestellt, wo eben nicht so ein Fisch, sondern ein Fass drin hängt. So ein riesen Stahlschrank quasi. Und habe mir dann überlegt, wie kommt das denn dann auf die Innenseite der Dauben? Weil so ein Fass ist ja, wenn man es einfach so stehen hätte, hätte man ja nur ein sehr kleines Loch, wo der Rauch rein kann. Aber du hast es ja gerade schon ein Stück weit erklärt, wie du dir das, ja, dass du sozusagen das dann auch entsprechend drüber hältst über diesen Qualm, damit da auch was reinkommt.
Genau, und dann noch ein paar andere Vorrichtungen, dass das auch wirklich rein nur ins Fass geht und nicht irgendwie das Äußere geräuchert wird, sondern der Qualm, der muss schon komplett ins Fass rein und quasi ständig ausgetauscht werden, damit man da das rauchige Aroma auf jeden Fall reinbekommt. Und ich habe vorher auch ein paar Samples zu verschiedenen Bloggern hingeschickt, wo das Vordestillat und dann das Enddestillat nach dem Finish in dem geräucherten Fass verköstigt werden konnte. Und wir haben auch da deutliche Unterschiede schmecken können, dass diese Reifung in dem geräucherten Fass dem Whisky doch andere Nuancen mitgegeben hat.
Ja, glaub ich sofort. Ich habe mich erinnert das an etwas, was die West Cork Distillery in Irland gemacht haben. Die haben zwei Abfüllungen, da haben die auch irgendwie was verbrannt und haben aber ein offenes Fass so drüber gehalten, also ohne Fassdeckel. Mhm. Da haben die, einmal haben die, glaube ich, auch Torf verbrannt und einmal so altes Moorholz, was die irgendwo eingesammelt haben.
Ja, die habe ich auch, die Fässer, genau, ja.
Glengarriff Series.
Genau, die Glengarriff Serie, genau. Die haben aber allerdings wirklich nur so ein Feuerchen gemacht und haben die Fässer da mal kurz drüber gehalten. Also jetzt nicht in dem Sinne geräuchert, sondern die haben halt dafür aber eben dann ohne Fassdeckel, ne? Das Ding also richtig komplett über den Rauch gehalten. Mhm. Also nochmal ein anderer Ansatz. Aber klar, wenn man das Malz quasi räuchern kann, warum dann nicht auch die Fässer? Gute Idee.
Danke. Ja, ich habe so ein Buch mit ganz vielen Ideen. Von daher bin ich froh, so das eine oder andere noch umsetzen zu können, auf jeden Fall.
Sag mal nochmal einen Satz zum Thema Kaffeefass. Muss ich mir vorstellen, du hast Kaffee gekocht, hast das in ein Fass gefüllt und damit das Fass vorbelegt?
Das erste Fass war ein 10-Liter-Fass und das war auch ein frisches europäisches Eichenfass. Stark getoastet und ich habe zu Hause mit meiner handelsüblichen Kaffeemaschine Kaffee gekocht. Bis ich 10 Liter voll hatte, dann war 2-3 Tage lang konnte der Kaffee da drin bleiben. Danach reagiert der Sauerstoff zu sehr mit dem Kaffee. Erstens wird er bitter, zweitens könnte er schlecht werden. Danach 10 Liter Kaffee wieder in die Badewanne, neue 10 Liter Kaffee gekocht, wieder befüllt und das für einen sehr, sehr langen Zeitraum, damit das Fass die Kaffeearomen annehmen kann.
Ha, also immer im Wechsel dann, ja, okay, weil Kaffee natürlich, ja, Naturprodukt, kein Alkohol drin und dann wahrscheinlich wirklich anfängt schlecht zu werden. Wer das schon mal gemacht hat, ich habe einen Kleingarten und habe irgendwann im Sommer mal vergessen, meine Kaffeekanne auszuspülen. Das macht keinen Spaß dann. Ja. Kaffee mit Bart, sage ich dann immer. Das stimmt, das stelle ich mir dann natürlich den Zeitpunkt dann auch abzupassen. Dass man es wirklich ein bisschen drin lassen kann, bevor man dann wieder neuen Kaffee kocht. Ich meine, 10 Liter Kaffee kochen, das dauert halt auch mal irgendwie 3-4 Stunden.
Richtig. Und noch länger bei 10 Liter und einer kleinen normalen Kaffeemaschine, wo man 10 Tässchen rausbekommt, das dauert, ja.
Wenn ich mich, ich koche meinen Kaffee zu Hause immer mit einem kleinen Herdkännchen. Das wäre auf jeden Fall eine wochenfüllende Aufgabe, dann so ein 10-Liter-Fass zu füllen. Ja, aber coole Idee. Und ich habe damals, als ich dich da gesehen habe, ich kann mich an das Fass erinnern. und an dieses für mich damals noch so abgefahrene, ja, Kaffeefass, krass, was macht der denn? Kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, dass ich da so gedacht habe, wow, was ist, Leute gibt's.
Verrückt.
Ja. Nee, aber cool. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, dann kennst du dich ja auch mit kleinen Fässern aus. Und wir haben selber auch ein kleines Fass, was Olli und ich mit ein paar Freunden hier in Leipzig liegen haben. Allerdings haben wir da schottischen New Make drin liegen. Ist aber auch nur ein 30-Liter-Fass. Wie sind denn da deine Erfahrungen so? Wie lange kann man denn sowas liegen lassen?
Ist das ein frisches Fass gewesen? Also
das ist ein, oder? Das ist ein First Fill Bourbon Fass aus der Jim Beam Distillerie. Und das haben wir uns klein bauen lassen. Das war ein großes früher. Da war also schon Bourbon drin. Und wir haben dann nochmal für ein halbes Jahr Portwein reingefüllt. Und danach dann schottischen Spirit mit 63,5 Volumenprozenten eingefüllt.
Also ich sag mal so 3 bis 6 Jahre. Ich würde immer mal testen. Kann man das mit Sicherheit liegen lassen. Also wir haben bei Magnura ja auch sehr viele 30-Liter-Fässer. Da haben wir auch teilweise Fassproben jetzt bei den Reserve Cask Tastings gehabt, die schon 6,5 Jahre alt waren. Das wäre natürlich schon, da muss man ein Fan sein von holzigen Noten. Also da Holz dominiert da schon teilweise sehr. Aber gerade mit der Vorbelegung auch nochmal mit Portwein, wo eine gewisse Süße mit reinkommt, würde ich schon sagen, dass man die 4 Jahre auf jeden Fall erreichen kann, wenn nicht sogar 5 Jahre.
Das ist eine Meinung und eine Einschätzung, die mir sehr, sehr zusagt. wir probieren immer mal und wir sind ein paar Leute, die das zusammen machen im Endeffekt. Und da ist natürlich immer die Frage, ne? Man muss dann diskutieren und verkosten, ist es schon soweit, hält er noch durch? Am liebsten wäre uns natürlich, dass er das Jahr, die 3 Jahre schafft. Und man merkt jetzt so langsam die Eiche definitiv. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, aber wenn ich sowas höre, wie gerade so 3, 4 Jahre, ich habe auch Leute gehört, wir haben letztens bei diesem Blogger-Treffen online von St. Kilian mitgemacht und da haben wir auch kurz drüber diskutiert, da war halt die Meinung bei St. Kilian, die füllen ihre Fässer, die 30-Liter-Fässer, die man dort als Privatperson kaufen kann, die füllen zwangsab nach 3 Jahren, weil sie dann sagen, wird's halt zu krass.
Kommt natürlich darauf an, wie lagert das Ganze. Das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Ne? Wenn ich das jetzt in meinem Dachboden liegen habe, dann haben wir eine ganz andere Reifezeit natürlich nochmal, als wenn ich das vielleicht irgendwo im Keller liegen habe. Das spielt eine Rolle natürlich. Dann spielt es eine Rolle, sind es frische Fässer? Sind es, wie ihr das nochmal gemacht habt, nochmal irgendwie ein halbes Jahr, wo man nochmal das Holz rausgesogen hat? Wie lange, wenn es ein First Fill Bourbon Fass ist, wie lange lag vorher der Bourbon drin? Beim Jim Beam waren es vielleicht nur die 2 Jahre und einen Tag oder hat man den Jim Beam, den ihr da hattet, ist es 4, 5, 6 Jahre, weil das für eine andere Abfüllung benutzt worden ist zum Beispiel. Also all das sind Faktoren, die natürlich da eine Rolle einfach spielen, ob man so ein Fass lange liegen lassen kann oder auch nicht. Und dann kommt noch der eigene Geschmack dazu. Wenn man gar kein Holzfan ist und eher was Klares mag, dann wird es natürlich schwierig mit 30 Litern. Wenn man aber sagt, okay, eine gewisse Holznote mit da drin ist gar kein Problem, dann kann man auf jeden Fall auch die 5 Jahre damit erreichen. Das ist, sollte kein Problem sein. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich hätte gerne eine Flasche.
das bekommen wir hin. Olli und ich sagen von uns immer, wir sind Eichenmänner. Von daher passt das.
Ich bin auch ein Eichenmann.
Sehr gut.
Die Eichenbrothers.
Sehr geil. Das sind freudige News. Das ist wirklich cool. Aber dann, also auch mal so eine Einschätzung nochmal von jemandem zu bekommen, der sich natürlich damit mehr auskennt als wir, die hier das erste Mal irgendwie so ein Experiment machen. Wir haben das im Endeffekt auch nur gemacht, weil wir mal sehen wollten, wie funktioniert überhaupt Fassreifung. Ne? Wir haben uns dann den Port rausgezogen, haben den zu Weihnachten abgefüllt, haben dann gesagt, so, ja, geil, wie gut schmeckt dieser Portwein auf einmal mit dem Fasseinfluss? Und so gucken wir jetzt halt immer, probieren, ziehen Samples. Jetzt vor einem Monat ungefähr haben wir das letzte Mal ein Sample gezogen. Eine schöne Entwicklung.
Merkt denn auch farblich schon, dass der Port auch zugeschlagen hat, oder?
Ja, der Porter hat zugeschlagen nach, ich glaube, 2 Wochen.
Ja.
Also Farbe war sofort da. Das ging sehr schnell. Wir hoffen, also wir glauben, diese Portaromen, die so ja durch diese Halbjahresbelegung nochmal drin waren, die hat das Destillat schon ziemlich stark angenommen Und jetzt geht das irgendwie eine Schicht tiefer. Jetzt kriegen wir auch diese Bourbon-Fassaromen rein, gerade ins Fass. Also ins destillatischen Fass.
Ja. Ja. Perfekt. Also es war. Also, hab Geduld, es kommt was Gutes bei raus, bin ich mir sicher.
Ja, ja, das ist ja, das kennt man ja schon aus der Kindheit, aus der, ich glaube, es war Jack Daniels Werbung, wo da diese dicken alten Männer da irgendwo rumsitzen und nur Karten spielen und sagen, wir brauchen Geduld in unserem Job. Ja, wir sitzen rum und warten, gucken zu, wie der Whisky reift. Das ist mein Job hier. Nee, sehr gut. Sag mal dein Alka-Hest? Nein, wie heißt das? Sag mal.
Genau, Alka-Hest.
Alka-Hest, habe ich richtig ausgesprochen. Wie alt ist der Alka-Hest? Steht das drauf?
Etwas mehr als 8,5 Jahre.
Okay.
Als Brennerei steht Glen Shiel drauf. Glen Shiel gibt es aber als Brennerei nicht. Mhm. Ist in der Space-Zeit. Die ursprüngliche Brennerei fängt auch mit Glen vorne an und klingt so ähnlich wie der Reiter und sein Ross, das zweite. Dann weiß man, was für eine Brennerei sich dahinter verbirgt. Genau, das ist ein ganzes Fass, was ich gekauft habe und knappe 30 Liter, das ist auch ein 30-Liter-Fass, was geräuchert worden ist, sind dann in dieses geräucherte Fass umgestiegen und das ist der erste, der so von meinem großen Fass ins kleine Fass wandern durfte und dann mit dieser Aromatik abgefüllt wurde.
Mhm. Und hast du das dann, im Endeffekt machst du das dann so, du hast quasi ein großes Fass davon jetzt gekauft, hast jetzt einen Teil in das geräucherte Fass und gibt es dann quasi noch andere Expressionen davon, die dann in verschiedenen anderen Fässern, du hast quasi ein Ausgangsprodukt und dann kann man im Endeffekt eine schöne Reise machen durch die Welt der Fässer.
Genau, nur das Problem ist, dass es wahrscheinlich für die Konsumenten immer ein bisschen dauern wird, bis dann die nächste Expression davon auf den Markt kommen wird, weil ich schon zum glücklich bin, sehr viele Fässer mittlerweile zu haben, sodass es mal dann auch wieder mal ein Glen Shiel sein wird, aber der kam jetzt im März raus, von daher gehe ich davon aus, dass der nächste Glen Shiel vielleicht in 2 Jahren oder so dann auf den Markt kommen wird, weil viel bleibt natürlich da auch immer erstmal in dem großen Fass zurück. So kannst du in einem großen Fass mit ein bisschen mehr Sauerstoff auch deutlich auch noch mal ein bisschen besser reifen und vielleicht auch ein bisschen mehr an Alkohol noch verlieren, weil wir haben jetzt hier 59,7% im Glas. Trotz nach den 8,5 Jahren hat er noch einen ordentlichen Wumms. Und bevor der ins Fass gekommen ist, hatte der noch 62,4%. Das heißt, er hat in dem 30-Liter-Fass in den knapp 8 Monaten hat er knappe 3% an Alkohol verloren.
Oh, wow. Die Nase war am Anfang für mich im Übergang vom Magmyra zu dem hier sehr, sehr fordernd, muss ich sagen. Die Süße war auf einmal weg. Also der Magmyra hat eine deutlich intensivere Süße gehabt und ich muss mich wirklich kurz mit der Nase hier dran gewöhnen und mit der Zeit ist der hier aber echt schön. Der zeigt schon, dass er man merkt definitiv, dass er mehr als 46 Volumenprozente hat in der Nase. Man muss aufpassen, dass man nicht ganz so nah rangeht. Aber der sticht nicht irgendwie, ne? Der ist ein bisschen herber, finde ich, in der Nase. Mhm. Und ja, also diesen Rauch, so leicht habe ich den, also das ist keine, nicht vergleichbar mit einem Heavy Lipeated oder irgend sowas. Definitiv nicht. Aber das ist unterschwellig, gibt eine Nuance dazu, die den halt im Endeffekt komplexer macht, ne?
Und das ist der Punkt. Also mich hat auch jemand gefragt, so, oh nee, da wurde mit Rauch gearbeitet, dann muss das ja auch sowas, also ich hasse rauchige Peated Whiskys. Ich so, nee, das hat damit rein gar nichts zu tun, sondern dieses Geräucherte und gerade wenn man den geschluckt hat, dann auch so ein bisschen schwarz, hat man auch so diese leichten Raucharomen, die man quasi so vom Smoken und so. Also man hat definitiv keinen Rauchcharakter von Peated Whisky, weil wir halt kein gerauchtes Malz dabei haben.
Mhm. Ja, aber du hast recht, ne? Also wenn man, ich hatte ihn gerade auf der Zunge. Geht lange runter. Und der ist ordentlich wärmend, natürlich mit knapp 60 Volumenprozenten. Aber ich habe ihn jetzt nicht verdünnt und deshalb auch in keiner Weise irgendwie unangenehm. Und bringt auf der Zunge jetzt eine intensivere Süße, als ich jetzt mit der Nase erwartet hätte. Und ja, man hat definitiv diese Auswirkung vom Rauch. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich habe gerade überlegt, auch die ganze Zeit, als du das vorhin erzählt hast, ne, wie das funktioniert und so weiter. Wie soll denn der Rauch im Fass bleiben? Ja, und wenn du das natürlich, das musst du natürlich über, wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum machen, dass der da wirklich, wirklich drin bleibt. Das kann ich mir dann schon vorstellen. Er wird wahrscheinlich das Fass zumachen und über Nacht liegen lassen oder so und dann nächsten Morgen wieder einfüllen. Und dann, also es ist witzig. Also es ist wieder was ganz anderes als die drei davor. Mhm. Ich muss sagen, er hat nicht wirklich viel Frucht. Wenn, dann würde ich eher in eine Richtung, so eine bisschen Richtung Stachelbeere vielleicht gehen. Mhm. Eine leichte Säure, eine herbe Frucht, eine leichte Säure hat er. Mhm. Ja, aber witzig, lecker. Olli, was meinst du?
Ich finde, der ist deutlich fruchtiger als die beiden Vorgänger. Also als der Sauerländer und als der Magmyra finde ich hier deutlich mehr Frucht drin. Helle Frucht, ja, ein bisschen säurehaltig, aber das Erste, was ich gerochen habe, war Frucht. Aber ansonsten teile ich das genau. Der hat eine schöne Würze und durch dieses Räuchern, was man tatsächlich nicht als Räuchern wahrnimmt, aber der hat so eine, wenn man es weiß, dann sucht man natürlich diese unterschwellige Note und die ist total schön. Die ist toll eingebunden. Das schmeckt jetzt auch nicht aufgesetzt so, ne, wie man sich das denken würde, wenn man irgendwie was so räuchert, sondern das gehört irgendwie auch zu dem Destillat dazu, finde ich. Passt sehr gut.
Was ich sehr, sehr schön finde, ich habe so eine ganz, ganz milde, ja, nussige Note. Also ich vergleiche das immer gerne. Jetzt kommt wieder die Walnusszeit, wenn man Walnussschalen knackt und Co. Wenn man mal an den Schalen riecht, dann riechen die auch anders als die einzelne Nuss. Und wenn man das Vordestillat, also das Ausgangsdestillat und das miteinander vergleicht, dann hat man wirklich so diese um die Walnuss ist nochmal so eine Haut drumherum, wenn man die knackt. Und wenn man das auf den Mund hat, hat man auch genauso diesen Geschmack. Was ich sehr spannend finde, dass das durch das Räuchern dieser Nussschalen auch so eine leichte nussige Note in dem Whisky entstanden ist. Also da, das war auch eins, was mich verblüfft hat bei diesem ganzen Experiment, dass man durch dieses Räuchern so eine leichte nussige Note einfach mit dabei bekommen hat. Und ich habe es gerade schon gemacht, probiert es mal aus, nehmt mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein paar Tropfen Wasser mit hinzu, dann kommt nochmal das, was Tim gerade so ein bisschen vermisst, so diese Fruchtigkeit nochmal mehr dazu. Also ich habe sie genauso wie du jetzt schon sehr präsent, so diese grüne Frucht und auch so diese spritzige, so diese Stachelbeermäßige. Aber wenn ihr einen kleinen Ticken Wasser bekommt, dann kommen gerade die Vanillenoten von dem First Fill Bourbon sehr, sehr stark noch durch. Und so dieser Space-Side-Charakter, grüne Apfel, grüne Birne werden auch nochmal deutlicher.
Ja, auch sofort. Sofort da. Ja.
Ich habe gerade wirklich so ein Teelöffelchen Wasser dran gemacht und du hast sofort wirklich Apfel und Birne. Ja, Wahnsinn. Aber ich muss dir auch recht geben. Ich habe gerade nochmal, als du gesprochen hast, meine Nase ein bisschen dran gehalten. Die Nussigkeit ist auch absolut in der Nase da, finde ich. Es ist eine angenehme, süße Nussigkeit, die da mit rauskommt, in der Nase definitiv. Und jetzt aber mit Wasser, der macht nochmal ordentlich auf und da habe ich auch mehr Frucht auf jeden Fall. Definitiv.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass das alles kleine Auflagen sind, was auch daran liegt, dass du kleine Fässer hast und damit viel experimentierst. Wie lange hält denn bei dir überhaupt so eine Abfüllung durch?
Also die interessanterweise gerade zu Anfang des Lockdowns herausgebracht, habe ich jetzt noch 6 Flaschen und es gab 58. Die erste Abfüllung, die ich rausgebracht habe, die war innerhalb von einem Tag ausverkauft. Und jetzt habe ich wieder 3 neue Abfüllungen vor 2 Wochen auf den Markt gebracht, 3x knapp 60 Flaschen. Und ich habe jetzt noch von der Abfüllung, die wir jetzt zum Schluss testen werden, habe ich noch 12 Flaschen da, alles andere ist ausverkauft. Und ich habe auch das Ausgangsdestillat, also ich habe zum Beispiel einen mit Glühwein-Finish auf den Markt gebracht. Auch der Glühwein, den habe ich abgefüllt als Whisky-Fass gelagerten Glühwein, der ist ausverkauft. Ich habe bei der nächsten Geschichte, die wir jetzt gleich testen werden, habe ich eine Lakritz-Spirituose selber gemacht und die in ein Fass gegeben und eine Whisky-Fass gelagerte Lakritz-Spirituose herausgebracht. Das heißt, man kann auch immer das Ausgangsprodukt bei mir teilweise auch erwerben und verkosten, weil ein Whisky-Fass gelagerter Glühwein oder ein Whisky-Fass gelagerte Lakritz-Spirituose hat man jetzt auch nicht alle Tage und es schmeckt echt auch lecker, mal so ein Ausgangsprodukt nur zu testen. Und in der Regel halten die Sachen immer so 2, maximal 3 Wochen.
Ja, krass. Ja, weil du das gerade sagtest mit dem Ausgangsprodukt, wir haben unseren Portwein natürlich auch nicht weggekippt, sondern haben den auch in Flaschen abgefüllt und ich habe zu Weihnachten sehr viele Menschen glücklich gemacht.
Dadurch, dass ich ein riesen Portwein-Fan bin, hoffe ich, du hast noch eine Flasche. Ich würde sie gerne erwerben.
Boah, muss ich mal gucken, ob ich noch eine. Weiß ich gar nicht. Aber
es haben sehr, sehr viele gewollt.
Ja.
Das glauben.
Ich muss noch mal gucken in meinem Schrank. Aber der hat so eine ganz tolle Karamelleisnote bekommen. Mhm. Durch das Bourbon-Fass. Ne? So als wäre der noch mal in so wie Portwein über so ein Karamell-Vanille-Eis drüber gegossen. So irgendwie so ist der geworden durch dieses halbe Jahr. Mhm. Ja, spannend.
Hängt ihr? Nee.
Olli hängt nee, ich dachte, nicht, du wolltest was sagen, Tim.
Ich habe noch nicht gewartet.
Das ist auch gar nicht schlimm. Sebastian, wir haben immer ein bisschen längere Pausen, was ganz normal daran liegt, dass es relativ schwer ist, in dem Format zu verhindern, dass man sozusagen übereinander quatscht. Mhm. Deswegen lassen wir die Pause noch mal ein bisschen länger und wir cutten ja fast nie was, aber manchmal cuttet man dann halt so eine Pause, wenn da zu lange Stille ist, dann ist das auch, fällt das auch keinem.
Spätestens, wenn der Werbejingle kommen muss.
Ja, genau. Das ist das Gute. Haben wir aktuell noch nicht die Werbejingles, aber wir müssen mal welche komponieren lassen.
Dramgood.
Ja, so ungefähr, das stimmt. Nee, aber wirklich, von dem Portwein ist, wir hatten wirklich einige Anfragen, so dass dann die Leute noch irgendwie Flaschen davon kaufen wollten, die sie mal irgendwo davon probiert haben. Wir haben uns schlauerweise zuvor, als wir das angefangen haben, in einem Portwein-Forum angemeldet und in einer Portwein-Facebook-Gruppe. Und da meinten, wir haben kurz unser Projekt vorgestellt und die meinten, ja, mega, wir kaufen euch auf jeden Fall ein paar Flaschen ab, bleibt da nicht drauf sitzen. Naja, im Endeffekt ist nicht eine einzige Flasche da rausgegangen, weil wir die halt alle irgendwie selber behalten haben, zu Weihnachten verschenkt haben. Der war halt im Endeffekt wirklich so gut, dass wir gesagt haben, nee, auf keinen Fall geht da irgendwas da woanders hin. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob noch welche im Umlauf sind. Olli, wenn du noch eine hast, ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß, dass ich meine Flaschen wirklich nahezu komplett verschenkt habe zu Weihnachten, weil wir haben das kurz vor Weihnachten, haben wir den Portwein raus und haben das dann schön gebottelt, nettes so ein Anhänger-Etikett gemacht und das war natürlich ein tolles Weihnachtsgeschenk für Freunde, Nachbarn, sonst was. War jetzt auch nicht so viel. Wir hatten, glaube ich, jeder 5-6 Flaschen. Tim, korrigiere mich. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja.
Und das ist für näheren Freundeskreis irgendwie draufgegangen. Von den Leuten, von denen ich denke, dass die auch sowas gerne trinken. Und ich glaube, der erste rief mich am 8. Januar an und sagte, ob ich noch eine Flasche hätte.
Ist leer.
Genau.
Ja, das verstehe ich. Also es war bei mir auch so, habe auch mal schon damals meinem anderen Kollegen Portwein und Sherry auch auf den Messen rausgegeben. Quasi das fast zum Sättigen mit auf der Messe gehabt, dass die Leute, weil es schon fertig war, bevor wir das dann umgefüllt haben, drammweise auch den Sherry oder den Portwein aus dem Fass trinken konnten. Und ich bin gar nicht nachgekommen, diese Flaschen abzufüllen. Auch an Ausstellerkollegen, die heute noch davon schwärmen, was das für ein geiler Sherry aus dem 10 Liter frischem Eichenfass war. Also das war echt genial. Also liebe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man eigentlich nicht so viel verkehrt mitmachen.
Wenn man von deinen Abfüllungen welche erwerben möchte, wo geht man da hin? Hast du Shops, an die du belieferst, oder läuft das alles über deine Base, oder wie machst du das?
Also ich habe ja sehr wenige Flaschen immer, also etwas weniger als 60 meistens, wobei ich auch nicht nur 30 Liter Fässer habe. Ich arbeite von 10 bis 210 Liter Fässern, das sind so die Größen, mit denen ich arbeite. 30 ergab sich nur, weil ich auch relativ viele 30-Liter-Fässer erwerben konnte, weil es so die Standardgröße ist, wo viele aktuell mal so mit arbeiten. Kann man bei mir auf meiner Internetseite tatsächlich bekommen. Oder aber es gibt einen Shop, den ich jetzt aktuell nicht aus werbetechnischen Gründen nicht nennen möchte, den ich noch ab und an mit ein paar Abfüllungen beliefere, die man auch bei den einschlägigen Facebook-Gruppen immer mal sieht, aber tendenziell geht das meiste so schnell per Privatnachricht von Facebook oder auf meiner Internetseite weg. Das freut mich, dass das doch so eine große Reichweite hat.
Okay. Also, liebe Hörer, die Internetseite vom Sebastian, die packen wir mit in die Notes zu der Folge, dass ihr da direkt auch draufklicken könnt, wenn ihr dann was vom Sebastian mal verkosten möchtet.
Oder mich einfach bei Facebook anschreiben, da findet man mich auch sofort.
Sehr gut.
Das gut. Mache ich. Packe ich mit in die Shownotes, genau.
Die Shownotes, das ist jetzt, der Begriff ist mir gerade nicht eingefallen, die Shownotes.
Gut, gehen wir zum einen Gläschen nochmal weiter zu dem guten lateinischen Cupam Fumi Transmutatio des Adepten Meisterwerk. Und zwar ist das Cupam Fumi Transmutatio heißt transformierter rauchiger Whisky. Und wir haben hier einen Peated Whisky von einer deutschen Brennerei, und zwar von Hubble. Kurz nachdem die beiden, also ich habe zwei rauchige Whiskys von der Brennerei Hubble als unabhängiger Abfüller rausgebracht. Und eine Woche später haben die ihren ersten eigenen rauchigen Whisky rausgebracht. Das heißt, ich durfte sogar eher von denen einen rauchigen Whisky auf den Markt bringen als sie selber. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und wir haben jetzt hier einen Whisky, der reifte für knapp vier Jahre und fünf Monate in einem First Fill Bourbon Fass und hat dann nochmal ein sechsmonatiges Finish in einem Lakritz-Spirituosenfass bekommen.
Jetzt muss ich dich mal zum.
Was es vorher noch nicht gab.
Ja, ziemlich cool. Jetzt muss ich dich nochmal fragen zum Namen des Whiskys, der Adept. Ich habe mal im Vorfeld geguckt. Ah. Es gibt ja zwei Definitionen für Adept: einmal so der Eingeweihte in die geheimen Wissenschaften und einmal aber auch das Ganze verbunden mit einem Schüler. So einem noch Lernenden in diesem Prozess.
Genau, Mann. So was wie Padawan bei Star Wars. Genau. Also auch ein Padawan ist der eingeweiht in die Magie und in die Macht, in Anführungsstrichen. Und beim Adepten ist es nicht anders. Also der ist eingeweiht in die ganzen Formeln eines Alchemisten, ist aber noch in der Lehre. Und das ist quasi so, wie man als Lehrling auch. Wenn man seine Meisterprüfung hat, sein Gesellenwerk quasi macht, ist das für mich so in Anführungsstrichen gewesen für den Adepten. Der Adept hat ausprobiert und geguckt, was er für verrückte Dinge machen kann und hat damit quasi sein Meisterwerk gemacht.
Jetzt muss ich mal fragen, der Padawan hat ja quasi auch seinen Lehrmeister. Hat denn der Sebastian auch seinen Whisky-Obi-Wan irgendwo im Feld? Oder?
In dem Sinne muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nicht. Also das sind eigentlich alles Sachen, die ich mir selber beigebracht habe oder selbst Ideen einfach, die in meinem wirren Kopf entstanden sind, wo es wirklich dann meistens so ist, wenn man nachts wach wird und sagt so, oh, da ist eine Idee, das muss ich irgendwie umsetzen. Oder man hat solche Gespräche wie wir, wo man irgendwie sagt so, okay, man macht mal im Vorgespräch, man macht mal einen russischen Whisky im Matroschka-Fass. könnte vielleicht eine Idee sein, die auch irgendwann mal umgesetzt wird, was sehr, 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 sehr spannend einfach ist. Und manchmal ist es so, es kommt, man spinnt ein bisschen rum an so einem Abend, man hat irgendwie eine Schnapsidee und am nächsten Tag sitze ich da und versuche, das umzusetzen.
Sehr cool. Ja, die Distillerie Hubble, die kenne ich sogar. Also da war ich persönlich schon.
Sehr cool.
Vor dem Hintergrund, dass ich von, jetzt muss ich überlegen, 2006 bis 2012 habe ich in einer Firma gearbeitet, die einen Hauptsitz in Wuppertal hatte. Und dementsprechend war ich sehr viel in Wuppertal und wir waren da in Sprockhövel auch ab und zu mal essen. Mhm. In dem Restaurant, was da zur Distillerie gehört oder zu dem ganzen Laden da gehört und wo man sehr gut essen kann, muss man halt auch einfach so sagen. Deswegen haben wir es öfters genutzt und sind dann meistens auch noch irgendwie in den Shop reingegangen und haben uns dann mit irgendwelchen Spirituosen eingedeckt. Ich kann mich erinnern noch an den tollen Bomberg, das war so ein Kräuter-Orangenlikör oder Kräuterschnaps mit so Orangengeschmack und die hatten so einen Kakaobrand. Der war hoch begehrt in meiner ganzen Verwandtschaft und Familie und so. Und da musste ich halt immer irgendwie mehrere Flaschen kaufen und die dann verteilen. War so ein klarer Kakaoschnaps halt.
Genau, der Schokoladengeist. Also ich habe auch immer eine Flasche vom Schokoladengeist zu Hause, weil der wirklich enorm lecker ist. Und auch gerade bei mir war es auch so zu Freunden oder so, was konnte man denen an Weihnachten schenken? Der Schokoladengeist, wenn man Schokoladenfan ist, geht immer.
Geht immer.
Da macht man nichts verkehrt mit. Okay.
Schokoladengeist. Ich kenne nur Dutch Kakao, aber es wird wahrscheinlich was Ähnliches sein.
Das ist halt ein Brand aus Kakaobohnen quasi. Mhm.
Ja, also ein Brand gibt es ja nicht, es ist ein Geist.
Ja.
Klugscheißer-Modus off.
Alles gut.
Touché. Sehr schön.
Soll ich euch mal sagen, was ich in der Nase habe? Und jetzt
hast du jetzt den neuen Whisky bei dir im Glas?
Ja, ich habe jetzt den neuen im Glas und ich kann euch sagen, ich habe jetzt wieder was, da wird der Sebastian gleich wieder lachen, ich habe Schuhcreme. Das ist bei mir aber was Gutes. Also okay. Ich will nicht sagen, Schuhputzen ist ein Hobby von mir, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich mag Schuhe putzen. Ich mag das Auftragen von Schuhcreme auf schwarze Schuhe, also schwarze Lederschuhe. Ich mag das Polieren und so. Das ist so von der Ästhetik her und vom Geruch her, das mag ich sehr. Und das finde ich, habe ich jetzt auch so ein bisschen in der Nase.
Du warst in deinem ersten Leben Schuhputzer in Amerika.
Könnte sein, wer weiß das schon. Nee, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie ich ein kleines Kind war, wo mein Vater irgendwie am Wochenende so, da wurde der ganze Küchentisch mit Zeitung ausgelegt und hat er so eine Kiste Schuhputzmittel, eine Kiste Bürsten. Und dann hat er so die ganzen Schuhe auf den Tisch so hingestellt und hat er so in Jeans und weißem Feinripp-Unterhemd hat er dann da die Schuhe geputzt. Da roch die ganze Küche nach dieser Schuhcreme. Ja, da habe ich noch richtig Kindheitserinnerungen dran. Deswegen mache ich das wahrscheinlich selber auch so gerne, weil das halt positiv, also war angenehme Erinnerung. Und jetzt habe ich hier gerade so einen kleinen Schuhputzflash hier im Glas.
Ich mache
ungewöhnlich. Muss da nicht mitgehen, alles gut.
Ja, nee, ich mach ungewöhnlich weiter. Ich habe Autoreifen.
Ja, die habe ich aber auch. Also das ist völlig normal, gerade für Brennereien, die mit belgischem Rauchmalz arbeiten. Wenn das destilliert wird, kriegen die immer gerne so diese verbrannten Autoreifen, wenn man mal so ein Wheelie auf dem Asphalt gemacht hat oder so, das kriegt das typisch für dieses belgische Rauchmalz auch.
Ja. Okay. Das ist ja witzig, wo du das gerade ansprichst, das belgische Rauchmalz. Das Problem an der Sache ist ja oft für die deutschen Brenner, dass die in Deutschland im Endeffekt nur Rauchmalz bekommen, was über Buchenrauch geräuchert wurde erstmal und dann gemälzt wurde. Und das schmeckt ja immer einfach mal nach Schinken. Und das ist ja so eine Note, die, weiß nicht, mich schreckt die bei Whisky oft ab. Mhm. Ja, also, und die greifen ja dann oft auf eben dieses Belgische zurück, weil die wirklich mit Torfrauch melzen. Und das schmeckt man dann auch. Aber das ist jetzt wirklich so intensiv. Also für mich ist das jetzt, ja, dieser Autoreifen ist da, aber es ist jetzt nicht irgendwie schlimm oder unangenehm. Ich finde es ganz interessant. Und dazu auch wieder, das ist so das Prägnante, relativ knackig. Vielleicht noch ein bisschen ein Fläumchen mit drin, würde ich fast sagen. Wenn wir so ein bisschen in das Fruchtige gehen. Ja, so genau. Auch vielleicht sogar fast in Richtung Pflaumus ein bisschen. Mhm. Ich hatte ihn jetzt noch nicht auf der Zunge, aber in der Nase ist so das, was mich so gerade beeinflusst, anspricht.
Also ich bin ein riesengroßer Legic-Fan und ich mag gerne auch so diese jungen, knackigen, dreckigen Legics. Und als ich dieses Fass als Fassprobe in der Brennerei probiert hatte, hatte ich so direkt so die erste Assoziation an so einen 5-6 Jahre alten Legic, weil die auch teilweise so ein bisschen so diese Autoreifennoten noch mit dabei haben und habe ich mich direkt in dieses Fass einfach verliebt, wo ich gesagt habe, okay, das brauche ich auf jeden Fall, da muss ich was von haben. Und hatte direkt so direkt schon den Hinterkopf, was kann ich damit machen, und hatte dann die Idee halt mit dieser Lakritz-Spirituose, um dem Ganzen noch so eine leichte salzige Note auch in der Nase zu geben. Also ich bin immer noch hier so ein bisschen auch, habe so eine frische Meeresbrise. Ich habe einen Parkplatz am Meer, wo ich dann einmal schön die Reifen habe durchdrehen lassen. Vielleicht, wie du gerade auch schon sagtest, meine Freundin sitzt daneben und isst gerade einen Pflaumenkuchen und dazu kommt noch die ordentliche Meeresbrise mit dabei.
Du solltest das zu deinem Eigen machen, dass du die Flaschenbeschreibung dann hinten drauf wirklich so vornimmst als eine Geschichte. Das hat, glaube ich, bis jetzt noch keiner gemacht. Das ist, glaube ich, richtig cool, wenn da wirklich jemand, Notes stehen ja überall drauf, ne? Aber da wirklich einfach eine Geschichte drauf zu schreiben, das ist, glaube ich,
das wäre eine coole Idee. Ich habe hinten noch sehr viel Platz. Ist eine Geschichte, wo ich mal bei der nächsten Abfüllung vielleicht mal doch sowas mache. Das ist echt eine Sache, ja.
Dann nehmen wir mal
einen Schluss, also, wie er schmecken will.
Jetzt wieder Prost.
Ja, wobei ich finde auch, also ja, das Gummi hat man auch so ein bisschen, oder dieses verbrannte Gummi, wobei ich finde das nicht sehr aufdringlich. Ich finde, das ist relativ entspannt. Also da, wenn ich an verbranntes Gummi denke, dann stelle ich mir irgendwas Unangenehmeres vor, als das, was ich im Glas rieche. Deswegen.
Es geht jetzt nicht in Richtung Fushikai.
Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Das absolut nicht. Obwohl Fushikai auch dieses Werkstatt-Gummi, aber halt in eklig.
Es gibt
aber von, das hier ist weit weg von unangenehm.
Es gibt von dem Westfalien gibt's ein, ich glaube, das ist ein Corn Whisky. Der hat eine ähnliche, so eine leichte Gumminote mit drin. Aber wie gesagt, ich finde das jetzt eher komplexitätsbeitragend und nicht ins irgendwie stinkig oder so.
Was ich total interessant finde gerade, du riechst die ganze Zeit an dem Teil, hast so ein bisschen Gummi, ein bisschen Pflaumenmus, und dann nimmst du einen Schluck und denkst dir so, das ist kein Whisky, das ist ein Likör. Der ist so süß, so voll im Mund, dazu dieser Rauch, das passt richtig, also hätte ich ja gerade von der Nase her überhaupt nicht erwartet, was da auf einmal in der Kusche los ist, im Mund los ist. Das ist ja Wahnsinn, da ist ja eine richtige Party unterwegs. Eine Partygesellschaft.
So süß-salzig, ne? Also wie so Salted Caramel hast du einfach so mit dabei. Mhm.
Ja, Wahnsinn. Also ich finde es gerade auch wieder total überraschend. Das hätte man von, wie gesagt, von der Nase überhaupt nicht. Ich habe gerade so einmal große Augen gemacht, als ich den auf der Zunge hatte. Und ja, dieses Salzige, gerade ist einfach Dezember, es ist Backzeit, ich habe heute Plätzchen gebacken, mache ich natürlich auch. Ne? Ich habe viel Süßes, immer was Salziges als Counterpart im Endeffekt, passt perfekt und ist einfach auch, macht halt die Fülle auch aus. Ne?
Also ich finde, sorry, sprich.
Kein Ding, ich habe gerade, freut mich, dass es so gefällt und auch vor allem so diese Beschreibung mit der Party im Mund und so, finde ich echt sehr, sehr cool, weil es passt einfach.
Ja, der ist auf jeden Fall ganz dick im Mund und dickflüssig und süß und sirupartig. Kleidet ja den ganzen Mundraum aus und diese leichte Gumminote, die bleibt, aber die ist auch schön da drin und dann kommt, finde ich, richtig dieser Lakritz-Punch. Salzig, lakritzig, das kommt dann richtig durch. Wirklich toll. Also die im Mund finde ich oder im Geschmack finde ich noch besser als in der Nase, da kommt nochmal diese brachiale Süße, dieses Lakritz noch viel, viel deutlicher durch als nur durch die Nase. Ja, spannend. Mega spannend. Echt cool.
Dankeschön. Also kann man trinken.
Ja, nicht nur kann man trinken, es ist auch, wie gesagt, ein cooles Experiment. Also ich würde das nicht probiert zu haben, würde ich wirklich ein bisschen missen. Ich muss aber auch sagen, der gefällt mir dadurch, dass er halt wirklich sehr, man kann nicht anders sagen, er ist wirklich speziell, ne? Und hat gesagt, na, ich würde jetzt auf der Zunge fast wie auf einen Starklikör gehen, weil der wirklich so süß ist. Aber trotzdem, wenn wir jetzt die letzten beiden vergleichen, da würde ich wirklich dem hier, weil der halt auch wirklich so dieses, der hat halt einfach mal richtig Kante. Finde ich den noch auf jeden Fall noch einen Ticken besser als den Glenn.
Ich spiele jetzt mal mit ein bisschen Wasser, weil der natürlich auch ordentlich Wumms hat.
Wie viel hat er?
Müsst du einmal kurz auf die Flasche gucken. Also aktuell aus dem Kopf weiß ich nichts, aber da bewegen wir uns auch wieder so an die...
Hahaha, Scherzkeks.
Okay, da habe ich es nicht beigeschrieben. Dann muss ich mal einmal ganz kurz eben fix in meine Unterlagen angucken, weil ich habe nämlich mir auch meine Flasche rausgesucht, wo ich nämlich nicht draufgeschrieben habe, wie viele Prozente das ganze Ding hat.
Ah, okay.
Aber es dauert keine 3 Sekunden, dann habe ich es gleich und kann euch sagen, wie viele Umdrehungen das gute Stück hat.
Ja, mit ein bisschen Wasser bei, da ist er wirklich, macht er nochmal auch in der Nase ein bisschen auf. Ich sehe ja gerade auch so ein bisschen, ist das denn German Mist? Das ist German Mist.
der hat 63,9.
Ja, das dachte ich mir gerade. aber wir haben ja gerade pur probiert, also auf 63 hätte ich nicht geschätzt.
Nee.
Von dem, was ich jetzt auf der Zunge hatte, weit entfernt. Da wäre ich wäre irgendwie in die mittleren 50er gegangen. 63,9, nicht übel. Und aber wie gesagt, guck mal, gerade mit ein bisschen Wasser wird er richtig schön trüb. Echt cool, witzig.
Das ist der Punkt, ich habe mal geguckt, als ich dann aus dem Fass geholt habe, um zu probieren, habe ich nämlich auch dann mal mit Wasser verdünnt. Und dachte mir so, okay, das erinnert mich so ein bisschen an den Very Cloudy-Abfüllung. Also ich hätte auch eine Very Cloudy-Abfüllung rausbringen können, auf jeden Fall.
Mm. Und mit Wasser wird der nochmal voller. Dann dreht die Süße ein bisschen zurück. Und hier wieder ein bisschen Umami mit rein. Also der Geschmack wird voll. Das Salzige wird mit Wasser ein bisschen intensiver sogar noch. Mhm. Gefällt mir mit einem, ich habe jetzt wie gesagt auf so, ich habe so, keine Ahnung, 1,5 Cl im Glas, habe da ein Teelöffelchen Wasser drauf gemacht. Das ist perfekt. Macht ja richtig Spaß. Echt cool.
Und jetzt kommt nochmal ein bisschen anders, ne? Also dieses Autoreif geht ein bisschen mehr weg. Du kriegst ein bisschen mehr so eine Lagerfeuer-Romantik, finde ich, mit im Mund. Also ich,
eine schöne, ganz leichte Bitternote dazu. Die ist angenehm, so ein bisschen in Richtung Schokolade macht das gerade. Also so Bitterschokolade halt geht es ein ganz leichtes bisschen hinten raus dann zumindest.
War der vor dem Finish auch schon so voll und cremig oder ist das auch ein Teil des Finishes, was da sozusagen dazu gekommen ist?
Also der hatte vor dem Finish gar nichts von der Cremigkeit. Also du hast wirklich Vanille gehabt, du hast eine gewisse fruchtige Komponente gehabt, auch so ein bisschen so, ja, grüne Apfel, grüne Birnennoten auf jeden Fall mit dabei gehabt, aber Vanille war deutlich vorherrschend und du hast eine leichte holzige Bitterkeit schon gehabt nach den 4,5 Jahren in dem First Fill Bourbon Fass. Und aber ich habe, also durch dieses der Fassprobe war mir direkt klar, okay, bums, da passt dieses Lakritzige einfach mit dazu, weil diese Autoreifennote, dieses Dreckige, das war noch ein bisschen mehr da. Das Einzige, was der hatte von der Konsistenz im Mund her ein bisschen sowas Cremiges einfach, weil man natürlich bei der Destillation schon ein bisschen mehr Richtung Nachlauf geht, wo mehr so die öligen Komponenten auf jeden Fall herauskommen. Er hat es aber auch wirklich nur von der Haptik im Mund gehabt und nicht so, auch wenn du die Aromen im Mund hast, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass das für mich persönlich zusammenpasst, als ob du jetzt einen Vanillepudding oder sowas im Mund hast. Und das hatte jetzt mit der Lakritz-Spirituose, hat das irgendwie für mich persönlich auf jeden Fall ein rundes Ergebnis bekommen.
Und nochmal Amen, wie vorhin schon. das passt echt gut zusammen. Also ist eine schön, also auch die Idee ist natürlich cool und das finde ich auch das Witzige dann und auch das, glaube ich, das Schöne dann auch am deutschen Whisky, dass man da halt so viel dann experimentieren kann, dass man diese Möglichkeiten hat. Es war zwar wahrscheinlich schon ein Eichenfass an sich, aber hättest du ja nicht machen müssen, oder?
Genau, also das war auch kein First Fill Bourbon Fass, sondern das war eine andere Eichensorte mit vorher schon Whisky belegt und war ein First Fill Eichenfass in Anführungsstrichen und wurde dann halt mit der Lakritz-Spirituose, weil da schon das meiste an Holz einfach in den vorigen Whisky übergegangen ist, dachte ich mir, okay, einerseits gibt es ja auch die Lakritz-Spirituose zu kaufen. Die hat, bei der Lakritz-Spirituose, weil man, wenn man drei Sachen auf einmal rausbringt, dann kommt man mal durcheinander. Die Lakritz-Spirituose, die lag in einem Virgin American Oak, glaube ich sogar. Das heißt, wir haben hier frische amerikanische Weißeiche, weshalb die Lakritz-Spirituose nämlich sehr, sehr schöne vanillige Noten noch bekommen hat, also Vanille und Lakritz. Und somit kommt eins zum anderen. Aber ich glaube, das Virgin Oak war auch schon vorher belegt. Ich glaube, das Virgin Oak war nochmal eine andere Abfüllung. Aber nagel mich jetzt nicht fest.
Alles gut.
Wir sind beim fünften Whisky, da kommt man durcheinander.
Ja, passt schon. Passt schon.
Wie gesagt, ich glaube, es war bei der Lakritz-Spirituose Whisky-Fass und Lakritz-Spirituose dann geimpft in dem Whisky-Fass selber für 8 Monate und danach dann der rauchige Whisky wieder mit dem Finish.
Hast du diese Lakritz-Spirituose auch von Hubble machen lassen oder haben die gemacht oder hast du die
woanders selber besorgt? Gemacht.
Selber gemacht? Selber. Mhm. Was heißt das? Du hast dir Katjes salzige Heringe im Großmarkt so in so eine Palette gekauft oder was hast du da gemacht?
Hochwertigen Alkohol, hochwertiges Lakritz. Der Rest ist alchemistische Arbeit. Und dann gibt man das Ganze in ein Fass. Mehr möchte ich dazu gar nicht verraten, weil wenn man immer so in dieses ganze Technische reingeht, dann nimmt das auch ein bisschen Charme von vielen Spirituosen und so. Ist oft auch immer bei Isla Whiskys, wenn ich Gäste bei mir mal mein Tasting sitzen habe und ich frage immer gerne, wie kommt denn das salzige Aroma bei euch in die Isla Whiskys rein? Und ja, wir waren vor kurzem noch bei Bowmore und das liegt daran, dass die Warehouses am Meer liegen und dies und jenes. Und wenn man denen dann leider die Romantik nehmen muss, dass es da nicht herkommt und dass es keinen Gischtmaster gibt, der morgens aufsteht und alle Türen der Warehouses öffnen darf, damit wieder ein bisschen Salzluft da rankommen darf. Gibt viele technische Geschichten, die einem Romantik einfach nehmen.
Nee, alles gut. Was ich aber noch ganz spannend fände, ist die Frage, also das sind ja alles Volumen, über die man da redet, ne? Also du musst dann ja 30 Liter Schnaps irgendwie produzieren. Hast du da irgendwie eine Werkstatt oder nutzt du da irgendwie da die Möglichkeiten, die du bei den meinetwegen bei Hubble oder so hast, oder sagst du deiner Frau oder Freundin so, jetzt das Badezimmer gehört jetzt mal 3 Wochen mir, oder wie machst du das?
Ja, so ähnlich.
Also letzteres, tatsächlich.
Man braucht natürlich auch einen Partner an seiner Seite, der das alles mitmacht, weil dann zum Beispiel mal eben irgendwie 200 Kartons mit Flaschen irgendwo rumstehen, die per Hand gelabelt werden wollen, weil dann kommen wirklich die Label zu mir nach Hause und dann gibt es eine Nachtschicht, wo alle Flaschen gelabelt werden. Und wenn man dann natürlich noch jemand an seiner Seite hat, der sagt, okay, komm, geteiltes Leid ist auch schönes Leid, dann werden wir auf jeden Fall mal einfach die ganze Nacht zusammen labeln. Und die ist auch dafür verantwortlich, weil ich habe echt eine Sauklaue, dass die ganzen Label auch per Hand beschriftet werden, damit ihr das auch lesen könnt, weil sonst würdet ihr nicht lesen können, dass das 64, irgendwas Prozent oder so hat. Und ansonsten ist das so wie mit den Experimenten mit dem Kaffee, mit der Kaffeegeschichte oder so. Das ist alles Sachen, fester stehen, manchmal bei mir irgendwie in der Garage oder im Keller. Oder ja, ich kann auch einige Sachen natürlich auch nutzen bei der Sauerländer Edelbrennerei. Da lagern natürlich auch die großen Whiskyfässer oder auch natürlich in Schottland, so wie das viele unabhängige Abfüller natürlich auch machen, dass wenn man ein Fass kauft und das soll noch reifen, dann bleibt es natürlich auch erstmal in Schottland liegen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo irgendwas von mir liegt aktuell.
Sehr gut. Ja, ich kann mir jetzt auch schlecht vorstellen, dass man irgendwie ein 200-Liter-Fass im Fahrradkeller liegen hat. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig.
Schwierig, Rauchen runterzubringen auf jeden Fall. Auch ein Punkt, warum man immer mit kleinen Fässern experimentieren sollte.
Die kriegt man besser unter. Die kann man auch so in den Kleiderschrank mit reinschieben.
Genau. Schatz, was hast du da?
Jawohl, 30 Liter ist auch so. Ist schon relativ groß, ne? Also, ja. Das ist ja trotzdem schon, sage ich mal, so 50 Zentimeter tief und 30 Zentimeter breit ungefähr. Das hat ja schon eine relativ gute Größe, handlich befüllt, auf jeden Fall.
Und befüllt kann das auch ganz schön schwer werden schon.
Ja, das stimmt. Ja. Was ich immer faszinierend finde bei den kleinen Fässern, ist natürlich, dass der Angel's Share so wahnsinnig schnell geht. Also ist ja abgefahren.
Ja. Also das liegt natürlich daran, dass du auch eine viel größere Kontaktfläche von der Spirituose selber hast, die natürlich dann auch einen höheren Sauerstoffkontakt durch das Holz hat. Viel, viel wärmeanfälliger die kleinen Geschichten als die großen Fässer. Und dann ist der Englisch ja auch viel, viel größer. Das heißt, auch mit diesen kleinen Fässern, glaube ich, mit einem Finish länger als ein halben Jahr bis Jahr, je nachdem, was für Temperaturen wir haben, kann man auch gar nicht gehen, weil so schnell kannst du gar nicht gucken, wie mal eben 5, 6 Liter weg sind. Und das macht natürlich gerade als unabhängigen Abfüller, wenn man das nicht als Privatprojekt macht, ist das natürlich auch viel Geld, was einfach flöten geht.
Das ist halt wirklich einfach so, es geht halt wirklich flöten in die Luft einfach so, ne? Das ist krass. Das
ist einfach weg.
Ja, aus der Warte betrachtet, wir waren ja letztens auch bei unserem Fass so schockiert, ne? Das liegt jetzt ungefähr 2 Jahre da drin, das Zeugs. Und wenn man guckt, so, okay, hier von dem Fass, wenn man so mal einen Finger dran hält, so, da sind einfach mal 15 bis 20 Zentimeter Headspace auf einmal.
Ja, das geht unglaublich schnell.
Ja, Wahnsinn.
Von daher, auch wenn man damit Geld verdienen möchte, beziehungsweise halt auch von leben möchte, muss man natürlich immer ein bisschen gucken. Ich habe aber auch schon mal ganz oft Leuten erklärt, zum Beispiel mit dem Kaffeefass oder jetzt auch mit der Lakritz-Spirituose, mit dem selber machen, allen drum und dran. Ja, da kostet eine Flasche 79 Euro, klingt im ersten Moment auch wieder viel, 0,5er Flasche, wir haben nur einen Whisky, der knapp 5 Jahre alt ist und so weiter und so weiter. Aber die ganze Arbeit mit der Lakritz-Spirituose, das ganze Hin- und Herfahren, die Fässer kaufen, dann auch der Angel Share und allem drum und dran, dann wirklich per Hand labeln, dies und jenes, das sind alles natürlich Kosten, die auf einen zukommen in dieser kleinen Menge, die das Ganze natürlich auch exklusiv und auch ein bisschen teurer machen. Und wenn ich meine Arbeitszeit damit reinstecken würde und die irgendwie in Stunden rechnen würde, dann würden die Flaschen einen ganz anderen Preis haben müssen. Also das ist dann wirklich so auch in dem Segment immer noch so ein bisschen in Anführungsstrichen Spielerei, dass man wirklich sagt, okay, das sind Sachen, da guckt man, dass man den Leuten zeigt, was möglich ist. Aber da geht es dann nicht darum, um damit Geld zu verdienen, sondern da ist es wirklich so, okay, zeigt den Leuten, es gibt ein Kaffeefass, es gibt ein Lakritzfass, da möchte man so zumindest seine Kosten, die man da reingesteckt hat, möchte man wieder rausbekommen, aber das ist jetzt nicht so, dass du damit reich werden willst.
Ja, okay. Bei dem, was du erzählst, was du da an Aufwand mit betreibst, ist es ja auch schwer vorstellbar, dass bei den Preisen, die du jetzt auch genannt hast und die ja auch völlig, völlig fair sind, dass man davon reich wird, sondern das ist ja eher, wie Tim sagte, Liebhaberei, wenn man es anders formuliert, fast Selbstausbeutung, was es ja nicht ist, wenn man das gerne macht. Aber das ist dann ja auch Hobby und, wie du sagst, ist Freude und Liebe zu dem ganzen Thema. Dann investiert man das ja auch und dann ist es ja auch nicht wie der Job, wo du von 9 bis 17 Uhr dann irgendwie was ableisten musst, um dafür dein Geld zu kriegen. Von daher völlig fein. Was sind denn sozusagen die Sachen, die du in der Pipe hast, was jetzt in Zukunft an verrückten Sachen noch kommt? Hast du da schon Lust, das eine oder andere nochmal blicken zu lassen, so, dass wir schon mal so einen kleinen Jeeper kriegen?
Also es gibt immer eine lokale Brauerei, mit der ich zusammenarbeite, das ist Moritz Fiege. Der andere rauchige Whisky, den ich von Hubble rausgebracht habe, der lagerte zum Beispiel in einem Fass, was ich vorher mit deren Craft Beer, dem Pilzbock, gesättigt hatte. Jetzt arbeite ich gerade wieder an der neuen Abfüllung. Da spielt zum Beispiel ein Eisschwarzbier eine Rolle. Das bereite ich gerade eben wieder vor. Heißt wirklich von den Kästen, die ich von der Brauerei gesponsert bekomme, die Flaschen umfüllen in PET-Flaschen, das Ganze einfrieren, warten, bis es eingefroren ist, die Flasche umdrehen, sodass der Alkohol, der zuerst wieder verflüssigt, rausfließt, gucken, dass das Eis zurückbleibt, die Flasche wieder spülen, dass das Eis rausgeht, die nächsten Flaschen reinschütten und so weiter, bis man dann ein 30-Liter-Fass damit befüllt hat. Das dauert schon so seine paar Wochen, bis das Ganze vonstatten gegangen ist und es ist viel, viel Arbeit wieder, aber sowas steht quasi, das wird die nächste November-Abfüllung nächsten Jahres wieder. Es kommen noch ein paar andere verrückte Abfüllungen, wo ich auch vielleicht mit anderen Brennereien zusammenarbeite, die nicht unter meinem Label, aber in Kooperation mit mir wieder stattfinden werden. So wie zum Beispiel mit der Sauerländer Ale-Brennerei, wo zum Tag des deutschen Whiskys dieses Jahr ein Teefass gefinischter Whisky rausgekommen ist. Solche Projekte wird es auch als Kooperationsprojekte oder auch als unabhängige Abfüllungsprojekte von mir auch im nächsten Jahr wieder geben. Also sehr cool. Teaser, nächste Abfüllung wird eine 0,2er-Flasche, muss eine 0,2er-Flasche werden, weil es nur ein 10-Liter-Fass ist. Aber es wird ein Blended Malt Whisky, der erste Blended Malt Whisky, den ich auf den Markt bringen werde. Und zwar wird der Name wahrscheinlich The Ambassador's Choice heißen. Und ihr habt heute zuerst drei verschiedene Whiskys im Glas, wofür ich Markenbotschafter bin. Und vielleicht haben diese drei verschiedenen Marken ja was mit dem Blended Malt zu tun.
Ah, okay. Ja. Genau. Sehr cool. Ansonsten aber höre ich es ein bisschen raus, dass für dich das, was in Deutschland produziert wird an Whisky, schon auch eine spannende Option ist. Dass du nicht mehr nur sagst, ich muss jetzt in Schottland Fässer kaufen, sondern das klingt jetzt so, weil du auch vielleicht die Nähe hast zu den Brennereien und mit denen was machen kannst, arbeiten kannst, kurze Wege hast und so, dass das für dich auch spannender wird, da was zu tun mit denen, ne?
Genau, also wie ich ja schon sagte, ne, die Qualität, wir haben sehr viele Brennereien in Deutschland, die auch mittlerweile sehr gutes Zeug machen. Hier bei den Peated Whiskys von Hubble war ich so von überzeugt, dass ich sofort zuschlagen musste. Und wenn man das Glück hat, auch, wir waren ganz am Anfang ja beim Thema Genuss und dass sich das so ein bisschen durchzieht, achtet man natürlich auch so ein bisschen auf Regionalität. Und das finde ich halt toll. Ich habe einige Brennereien bei mir in der Region, die zudem dann auch noch einfach gutes Destillat herstellen, wo man halt auch sagen kann, okay, regionales Produkt, passt zu mir, schmeckt gut, fülle ich ab oder kaufe ich. Also das finde ich halt ganz gut, dass man sowas halt auch auf jeden Fall machen kann. Und es wird mit Sicherheit noch die ein oder andere Abfüllung in Kooperation mit anderen deutschen Brennereien auch geben.
Das klingt fantastisch. Meine Frage, ich wollte im Endeffekt vorhin genauso in die gleiche Richtung stoßen wie Olli natürlich irgendwie. Was wird's Neues geben? Und was ich mir als Frage überlegt habe, ich erinnere mich immer, dass ich beim Jens Fahr in Delitzsch, in seiner Altstadtkneipe, immer so eine Flasche gesehen habe, und zwar den Fischki. Den kennst du bestimmt von Klaus Pinkernell. Die letzten Flaschen sollten jetzt inzwischen verkauft sein. Wird sowas mal kommen?
Ich habe den Fischki selber probiert, da hat natürlich eine sehr, sehr salzige Note auch mit hinzugekommen. Also ich habe das Ganze jetzt ja mit diesen Lakritz-Dingen aufgegriffen, nur in eine andere Richtung. Wir haben bei der Sauerländer Elbrennerei einen sehr, sehr spannenden Gin, der in Heringsfässern lagert, der echt sehr, sehr lecker ist. Ich glaube nicht, dass ich ein Heringsfass zwingend nehmen muss, dafür fehlt mir die Regionalität, aber ich werde mit Sicherheit das ein oder andere Spannende auch noch mal rausbringen, wo auch andere wieder den Kopf schütteln und sagen, was hat er denn da wieder gemacht, aber ja, letztendlich zählt ja der Geschmack, und ich würde nichts unter meinem Label rausbringen, wo ich selber nicht sagen würde, das schmeckt mir, oder ja, das hat man mal gemacht, aber muss man nicht machen, in Anführungsstrichen, sondern letztendlich ist es für mich so, wenn es schmeckt, dann kann es auch auf den Markt, weil ich dann davon überzeugt bin.
Sehr gut, sehr gut.
Ich habe letzte Woche Hering, der in Sherry gereift ist, gegessen. Das hat nichts mit Whisky zu tun, aber das war so, wie man das so kennt, diese kleinen Heringshappen, und der schwamm in so einer roten Soße, und ich habe dann aufs Glas geguckt und dann stand da drauf Sherry gereift. Fand ich auch cool, auch sehr lecker. Ich weiß jetzt nicht, ob man dann das Fass dann noch nehmen möchte für Whisky.
Also ich sag mal so, ich hätte daran Interesse, muss ich sagen, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß ja nicht, was für ein Sherry es war, aber wenn ich jetzt ein Pedro Jimenez Sherry mit dieser Süße und der Salzigkeit des Herings irgendwie in Verbindung bringe und mir dann überlege, okay, das hat sich vereint in dem Fass, du hast was Salziges, du hast was Süßes, und wenn du dann dem Ganzen nochmal einen Whisky-Finish da drauf setzt, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn du nicht sagst, was das für ein Fass war, und die Leute probieren das, die würden niemals drauf kommen.
Wahrscheinlich nicht. Da wird dann sowas rauskommen wie, das ist auf jeden Fall ein Manzanilla-Fass. Der ist so salzig. Oder es ist ein Pultney.
Sehr schön. Aus dem Manzanilla-Fass. Ja.
Doppelt gemoppelt, ja. Sehr schön. Ich rieche gerade noch mal eine Runde. Und ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich kein Lakritz-Freund, ja. Das muss ich nochmal hinzufügen. Ja, aber das hier ist wirklich cool. Das macht wirklich Spaß. Das geht auch nicht in diese typische Lakritz-Richtung. Es ist halt im Endeffekt wirklich einfach eine schön volle Nase. Diese leichte Gumminote ist wirklich cool. Das darf nicht zu viel werden bei solchem Gummizeug, ne? Und hier ist wirklich ein gutes Stück davon drin, aber es ist definitiv nicht zu viel. Da muss ich wirklich sagen, jetzt nochmal das in der Hand zu haben, und ich bin fasziniert wirklich mit Wasser, wie cool der aussieht mit diesem German Mist.
Aber jetzt mach dir mal einen Spaß und geh jetzt direkt sofort wieder zurück zu dem Loch Lomond, und du kriegst einfach mal direkt einen kompletten Fruchtkorb ins Gesicht geschmissen.
Das, und der ist auf einmal auch deutlich malziger.
Ja.
Ja, also der noch Moment, jetzt im Vergleich, der hat eine sehr, sehr starke Malzigkeit jetzt dazu. Der hat die Frucht. Und ich muss wirklich sagen, bei dem Loch Lomond, ich habe schon die Webseite zum Bestellen offen. Ohne Mist. Ja, so ungefähr. ich muss wirklich sagen, und du meintest vorhin, der wird so um die 48 Euro sich irgendwo einpegeln.
Glaube ich,
14 Jahre, 46 Volumenprozente, mit dem Profil ist auf jeden Fall eine Pflichtnummer.
Wo hast du den denn jetzt gerade schon gesehen?
Also ich habe den bei einigen gesehen, den gibt es teilweise für unter 40 Euro sogar.
Unter 40 Euro?
Musst du da jetzt eingreifen?
Nee, aber dann schlage ich selber zu.
Ja, ich habe den für unter 40 Euro gesehen.
Okay. Das ist mal... Ah ja, ich habe es, glaube ich, auch gerade gefunden.
Alter, ja, 39,75.
Ja. Genau. Das ist ein Preis, der ist der absolute Knaller.
Ja, für 14 Jahre. Leute, auch wie gesagt, Olli hat zum ersten Mal gesagt, in seinem Leben, glaube ich, dieser Loch Lomond riecht gut.
Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe den Kroftenga von Ananda Halber, fand ich auch gut.
Oh, der ist geil. Da habe ich auch einen ganzen Karton von im Keller. Der hat mir auch gut gefallen. Das war so ein gebackener Apfel, der so ein bisschen zu lange auf dem Ofen war, mit schön viel Vanille. Also so ein Bratapfel, der angebraten ist irgendwie oder zu schwarz geworden ist mit so Röstaromen. Fand ich echt cool.
Ja, sehr gut. Gute Beschreibung. Ja, aber der ist wirklich, von dem, was jetzt nicht von dir selber infusioniert, alchemiert wurde, ist auf jeden Fall der Loch Lomond mein Favorit heute Abend. Muss ich ganz klar sagen. Hätte ich nicht gedacht, als ich das Line-Up gesehen habe. Da sind alles, was wir heute Abend probiert haben, hat mir total Spaß gemacht. Ne? Ich wollte jetzt da keinen schlechter reden. Aber gerade von den drei Standards ist das hier für mich so echt eine Entdeckung heute, muss ich sagen.
Was mich aber freut, dass du sagst, dass dir alle Spaß gemacht haben, weil wir haben ja heute 5 absolut komplett unterschiedliche Whiskys im Glas gehabt, die eigentlich nicht wirklich viel miteinander zu tun hatten. Und hätte jetzt heute Abend getippt, dass mit Sicherheit der eine oder andere von euch sagt so, oh, das ist so ein Ding, das geht gar nicht für mich oder so, dass sowas dabei sein wird.
Also geht gar nicht, war gar nicht dabei. Cool. Ich muss sagen, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann wäre ich wirklich auch so Platz 1 Loch Lomond, Platz 2 wäre bei mir der McMurra und Platz 3 wäre des Aleppen, wie heißt
es? Das Adept-Meisterwerk.
Adept-Meisterwerk.
Oh. Adept.
Das Witzige ist ja, Adeptenmeisterwerk hier. Das Witzige ist ja wirklich, du hast vorhin gesagt, du hast eine Sauklaue. Ich kann es halt überhaupt nicht entziffern, was hier draufsteht.
Wichtig waren nur die Zahlen, die oben drauf waren.
Genau, ich habe dann auch Olli Samples abgefüllt. Ich habe auch überhaupt nicht versucht, das zu entziffern, was hier draufsteht. Ich habe jetzt so oben eine 1 draufgeschrieben. Ich so, oh, ist das eine 5? Könnte auch eine 4 sein. Nee, das ist eine 5. Hat funktioniert, hat gut funktioniert.
Deswegen sage ich ja, zum Glück, dass ich das nicht beschriften muss.
Nee, deswegen, da muss ich wirklich so von den Top 3, die 3 sind wirklich so, wo ich sage, so, hey, super. Den 1000 Mountains, den kannte ich schon, wie gesagt, als Fassstärke-Variante. Der hat ein bisschen eine andere Zusammensetzung als der, den du heute mitgebracht hast, glaube ich, bei dem Fassstarken, ne, bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher.
Nee, ist die gleiche Zusammensetzung, nur in Fassstärke.
Ach echt? Okay. Aber auch schön. Also wie gesagt, es war nichts dabei, wo ich gesagt habe, so, ich hatte das ein oder andere Mal schon, dass ich vielleicht gesagt habe, so, den Whisky, das ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Aber das passiert auch jetzt nicht so oft, muss ich sagen.
Wir sind auch experimentierfreudig. Also nicht nur, dass sowohl der Tim als auch ich, wir trinken halt auch nicht jetzt nur Whisky. Ne? Ich habe zig verschiedenste Spirituosen zu Hause und probiere mich da auch alles durch. Habe eigentlich von allem, was es so gibt an wichtigen Kategorien, immer irgendwas offen in der Bar. Klar, Fokus auf Whisky, aber auch da, wir haben Peated, Non-Peated, Bourbon-Fass, Sherry-Fass, Port-Fass, Finishes. Ich bin eigentlich für alles offen. Und von daher finde ich auch diese Europareise, die wir heute gemacht haben, fand ich die sehr spannend. Ich würde nochmal trennen zwischen den 3, die wir als erstes hatten, und den letzten beiden, weil ich finde, für mich sind die relativ schwer miteinander zu vergleichen oder zu ranken. Wie gesagt, von den ersten 3 ist der Loch Lomond für mich der Sieger. Und von den beiden, die du selber gemacht hast, da glaube ich, ist der das Adeptenmeisterstück ist so das Exotending. Das finde ich super spannend, aber es wäre mir, glaube ich, jetzt zu brutal, das öfters zu trinken, so. Was hast du gesagt, Tim? Party auf der Zunge oder sowas? Oder?
Ja, das ist ein Party im Mund.
Der Party im Mund, da geht halt so viel. Aber die zwei finde ich halt super schön auch. Also die finde ich richtig, richtig super angenehm, komplex, cremig, toll. Da würde ich mich jetzt auch schwer entscheiden können, ne, so, aber die sind beide total spannend und sind auf ihre Art super interessante Whiskys. Deswegen, also top. Also so reist man gerne durch Europa. Das ist jetzt hier kein Schlafwagen, wo wir drin abpennen oder so, ne? Sondern hier geht was ab.
Sehr schön, ja, der Partywagon.
Sehr gut.
Genau, so ungefähr. Sehr schön. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Sebastian. Vor allem auf diese einfache Art und Weise. Ich glaube, wir haben irgendwie bei Facebook kurz so, du hast irgendwie geschrieben, hier Loch Lomond 21 gibt's. Ich so, naja, und hast du geschrieben, vielleicht können wir uns ja demnächst irgendwann mal auf einer Messe sehen. Wenn nicht, dann müssen wir mal gucken. Und da habe ich geschrieben, naja, dann müssen wir dich für unseren Podcast vielleicht mal kidnappen. Und dann kam so das eine zum anderen. Wir haben einfach nur entspannt kurz geschrieben. Das mag ich halt, ne? So ganz unverbindlich, auf dem schnellen Dienstweg im Endeffekt. Super cool, dass du mitgemacht hast. Es war wirklich ein super, super entspannter und witziger Abend. Wir werden jetzt bestimmt jetzt noch kurz miteinander im Backstage schnacken, sage ich mal. Vielen, vielen Dank, dass du mit da gewesen bist. Und erstmal auch weiterhin viel Erfolg mit deinen eigenen Abfüllern, weiterhin viel Erfolg für dich als auch als Brand Ambassador und alles Gute auch natürlich privat.
Vielen herzlichen Dank, dass ich Gast sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, ich kann mich dem, was der Tim gesagt hat, nur anschließen. Also du bist doch ein super Gast. Das jemand, der auch noch Schnaps mitbringt, den hat man sowieso dann gerne. Und hast ja auch wirklich da ein tolles Line-up hingestellt. Ich wünsche dir auf jeden Fall bei all deinen Projekten, ob das nun das Ambassador-Thema ist oder ob du kochst oder neue Fässer auswählst oder was auch immer, dein UA-Geschäft weiter vorantreibst. Alles Gute, viel Erfolg und da freuen wir uns, mehr von dir zu hören in Zukunft, mehr von dir zu sehen in Zukunft und da werden wir mit Sicherheit auch dranbleiben. Danke dir.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und ich wünsche euch auch auf jeden Fall alles Gute und habt weiterhin absolut tolle Gesprächspartner und ich weiß, dass ich ab heute ein riesiger Fan von Podcasts werden werde.
Wenigstens für eine Folge, musst du sagen.
Schon, ich mag das Format. Also es gefällt mir sehr gut.
Okay, super. Perfekt, dann haben wir es doch, oder?
Auf jeden Fall. Sehr schön. Wunderbar.
So. Dann, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Woche und wir hören uns. Bye, bye.
Mach's gut, tschüss.